Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Mein Name ist nicht Henning Harder, sondern Christian Steiner und ich habe heute diese wundervolle, ehrenhafte und vielleicht auch ein bisschen anspruchsvolle Aufgabe, diese Ausgabe zu moderieren. Und werde versuchen, hier ein wenig Punkte zu verteilen. Ich werde mir hier Antworten anhören zu Fragen, die ich stellen werde. Es ist alles kompliziert, es ist alles anders in dieser Ausgabe. Aber das Schöne ist, ich mache das ja nicht alleine. Ich sitze hier nicht alleine, sondern ich habe drei ehrenvolle und wunderschöne und eloquente Gäste in dieser Ausgabe. Und ich fange einfach mal mit Alex an. Hallo Alex.
Hallo.
Du bist ja auch in diesem Internet unterwegs.
Ja.
Du warst auch schon mal hier zu Gast in der Ausgabe?
Ich war schon einmal hier zu Gast und habe knapp den zweiten Platz gemacht und bin jetzt da, um mir endlich das zu holen, was mir zusteht.
Ich kenne dieses Gefühl. Auch diese Ehre wurde mir schon zuteil, knapp den zweiten Platz zu belegen. Aber du machst auch in diesem Internet so ein bisschen was zum Thema Film. Du bloggst sehr viel.
Ich habe einen Blog, das heißt Real Virtuality über Film, Medien und Zukunft.
Spannend, ja. Aber es wird hier eher um Filme gehen. Es wird hier weniger um, ja, ein bisschen medial ja auch, aber filmisch geht es zur Sache und das werden wir gleich in ein paar Runden, in ein paar Fragen klären. Lieber Nikolas, du bist auch hier. Herzlich willkommen.
Hallo.
Stell dich doch mal kurz vor, du bist auch in diesem Internet unterwegs.
Ich blogge auch auf nergolas.wordpress.com und ich betreibe eine Filmseite gemeinsam mit Tadi Zauberzeit, die heißt Lethal Critics. Und mehr mache ich eigentlich auch nicht.
Aber du warst auch schon hier in der Sendung.
Ja, ich war einmal schon da, da auch ganz knapp den letzten Platz gemacht und bin deshalb mit noch mehr Entschlossenheit heute hier, mir endlich das zu holen, was mir zusteht.
Da bin ich ja schon mal gespannt. Ihr sprecht beide davon, dass euch hier etwas zusteht. Mal gucken, wie sich das nachher aufteilen wird. Und der dritte Gast in dieser Ausgabe ist ein Neuling in der Runde, den wir vielleicht ein bisschen ausführlicher vorstellen müssen dadurch. Ich habe mir jetzt leider den Namen vergessen aufzuschreiben. Ich glaube, es war Hendrik, richtig?
Hallo, mein Name ist Henning Hammer und ich zeige euch heute, wo der Harder hängt.
Herzlich willkommen, Henning.
Genau, ja.
Henning, was ist hier los? Erzähl doch mal.
Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir befinden uns mitten im August und normalerweise sitze ich da, wo der gute Christian gerade sitzt. Und wir befinden uns mitten im August und das heißt, dass Christian und ich ein Crossover-Fest veranstalten, kann man sagen, das daraus besteht, dass wir einmal die Plätze tauschen. Christian wird heute moderieren, ich werde mich das erste Mal als Kandidat hier schlagen müssen, bin schon sehr aufgeregt, wie es dann so ist, wenn die eigene Meinung, weiß ich nicht, klein gemacht wird, statt sie selber zu bewerten. Und und der zweite Akt wird daraus bestehen, dass ich mit dem guten Robert, der auch schon des Öfteren hier dabei war, mir eine Folge der Second Unit geschnappt habe, die, glaube ich, in einer Woche rauskommt?
Zum Ende des Monats. Je nachdem, wann man das hört, das ist ja im Internet alles so zeitversetzt. Genau. Aber genau, denn diese Second Unit mache ich normalerweise und rede halt da anders über Filme, nämlich ohne Fragen und ohne Punkte. Und deswegen haben wir uns einfach mal gedacht, wir tauschen einfach mal.
Genau.
Wir machen das mal so ein bisschen so, du hier, also du bei mir und ich bei dir und dann machen wir irgendwie. Und das kann man sich anhören und das werden wir jetzt ausprobieren. Deswegen seid vielleicht auch ein bisschen gnädig. Ich glaube, dass ich die Hälfte der Sachen hier sowieso falsch machen werde, weil Hennings Sendungskonzept sehr jingle-lastig und sehr produktionslastig ist. Aber mal schauen, wo das alles hier hinführen wird. Was mir ganz wichtig ist, zum Start hier sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen erklären, was hier überhaupt passiert. Ich glaube, Henning, du machst das sonst seltener. Du springst immer gleich rein und ich brauche noch so ein bisschen Vorbereitung.
Mach das.
Ja, ich versuche das vielleicht mal in meinen Worten auszudrücken, was hier eigentlich los ist. Also es wird darum gehen, dass wir jetzt gleich so ein bisschen Frage-Antwort-Spielchen spielen. Und ich stelle euch Fragen. Im ersten Teil habt ihr die Antworten auch schon vorbereitet und habt dann eben Möglichkeit gehabt, mit Argumenten, die ihr vorbereitet habt, diese Antwort, die ihr liefern werdet, auch zu begründen. Und das ist der springende Punkt bei der ganzen Sache. So, kann ja passieren, dass jetzt Leute zum ersten Mal zuhören und denken, hä? Aber da hat doch jemand die völlig falsche Antwort auf die Frage abgeliefert. Was soll denn das? Nee, es gibt hier keine falschen Antworten. Wir machen jetzt hier nicht irgendwie Wikipedia auswendig lernen und irgendwie vorlesen, sondern es geht, oh, Henning guckt, nee, das war jetzt nicht Teil der Aufgabe, Henning.
Also, oh ja, ich muss meine Wikipedia-Seiten wegschmeißen.
Ja, vielleicht musst du nochmal irgendwie spontan umstellen. Aber es geht tatsächlich darum, dass wir hier, du sagst, glaube ich, immer, es ist ein Debattierclub, was hier stattfindet, Henning.
Ja, ich sage immer, also eine Mischung aus Gameshow, Debattierclub und Filmpodcast nenne ich das, glaube ich.
Genau. Also es kommt vor allen Dingen, und das ist ja jetzt auch meine Rolle, weil ich bin jetzt derjenige, der überzeugt werden muss von den Antworten, es geht um die Argumentation. So, mir ist relativ Wumpe, was ihr da so ausgewählt habt. Ich will überzeugt werden. Und deswegen wird es darum gehen, dass es dafür dann auch Punkte gibt. Also wer am besten begründet, kriegt die Punkte, nicht wer die beste Antwort gewählt hat. Weil, naja, ich glaube, die meisten, alle sind richtig oder falsch oder wie auch immer. Es geht um die Begründung. Im zweiten Teil der Sendung, also es wird halt so laufen, dass wir jetzt erstmal mit drei Kandidaten spielen und dann gibt's halt lustig Punkte und die beiden Leute mit den meisten Punkten, die ziehen dann weiter in eine Blitzfragerunde. Und in dieser Runde gibt es halt Überraschungsfragen, die die beiden Leute nicht kennen und halt spontan aus dem Bauch hinausschießen müssen, ins Mikrofon hinein und ein bisschen kürzer und knapper beantworten müssen. Und das wird auch, glaube ich, sehr, sehr spannend. Aber wir gehen so ganz entspannt durch diese Sendung und in diese Runden hinein. Und wir machen das einfach mal mit der ersten Runde. Was haltet ihr davon?
Finde ich gut.
Finde ich super. Auf geht's.
Round one. Fight.
So, die erste Runde mit der ersten Frage. Und zwar ist es folgende. Die hat Henning, glaube ich, schon eingeschickt bekommen. Und zwar von Manfred Dreher kommt die Frage. Welchen Film sollte man wirklich unbedingt gesehen haben, bevor man stirbt? Eine schöne Frage, wie ich finde. Ich bin auf die Antworten gespannt. Alex, willst du vielleicht einfach mal anfangen? Welchen Film sollte man wirklich unbedingt gesehen haben, bevor man stirbt?
Also ich stelle mir die Situation sehr bildlich vor. Da ist ein Mensch, der vielleicht noch heute stirbt oder morgen oder demnächst und in seinem ganzen Leben noch keinen Film gesehen hat. Das heißt, welchen Film, jetzt habe ich die Möglichkeit, diesem Menschen einen Film zu zeigen, welchen Film zeige ich ihm? Und eigentlich, finde ich, gibt es nur eine richtige Antwort darauf. Und das heißt, man muss den Film nehmen, das Original aller Filme, den Gründungsmythos des Films überhaupt. Das ist der Film mit dem Titel, der so wunderbar über die Zunge rollt. L'arrivée du train en gare de Ciotat von 1895. Also dieser berühmte einminütige Film von den Lumière-Brüdern, wo eigentlich nur ein Bahnsteig zu sehen ist und ein Zug in diesen Bahnhof einfährt, in diesen Bahnhof von Ciotat, irgendwo in Frankreich. Und der Gründungsmythos des Kinos quasi ist mit diesem Film verbunden. Denn als die Lumière-Brüder diese bewegten Bilder zum ersten Mal vorgeführt haben vor einem Publikum, so geht die Geschichte, waren die Leute so überrascht davon, dass dieser Zug in den Bahnhof quasi fast auf sie zufährt, dass sie zum Teil aus dem Kino, also aus dem improvisierten Kino, getürmt sind und rausgelaufen sind, weil sie dachten, gleich kommt der Zug auf sie zu. Es ist inzwischen so ein bisschen, gehen die meisten Leute davon aus, dass das wahrscheinlich so nicht ganz passiert ist, aber es ist einfach eine tolle Geschichte. Also es ist, in diesem Film steckt alles drin, irgendwie so, was diesen Reiz, diese Besonderheit von bewegten Bildern, was ja irgendwie so die Essenz des Kinos ist, einfach überhaupt auch ausmacht. Und ich finde, bevor man sich in große Debatten darüber verstrickt, was viele Leute später daraus gemacht haben. Es gibt ja genug Filme, die irgendwie diesen Titel haben, bester Film aller Zeiten oder irgendwie sowas. Oder man könnte einen Film nehmen aus dem Jetzt, der einfach sagt so, schaut mal, das ist der Endpunkt dessen, was wir inzwischen daraus gemacht haben aus dem Kino oder so. Finde ich, sollte man an die Anfänge zurückgehen und sollte ihnen quasi einfach den Originalfilm zeigen. Also es ist nicht der allererste Film, das allererste Mal bewegte Bilder, aber das ist der irgendwie diesen Ursprungsmythos des Kinos als siebte Kunst irgendwie verkörpert, und diesen Film, finde ich, sollte man sehen. Außerdem geht's schnell, hat die Person noch genug Zeit, um andere Dinge zu machen, bis sie stirbt.
Es ist gar nicht so einfach, hier zu sitzen, sich das anzuhören. Das ist, ich muss mich zurücknehmen. Ich bin ja nur hier, um zuzuhören. Okay, schöne Antwort. Nikolas, was hast du vorbereitet?
Ich habe mir auch einen Film in Schwarz-Weiß genommen. Allerdings einer, der in Schwarz-Weiß gedreht wurde, nicht, weil es nicht anders ging, sondern tatsächlich, also das war die Intention. Und zwar habe ich mir genommen Ed Wood von Tim Burton. Ich glaube von 93 ist der, ich bin mir nicht ganz sicher. Es liegt natürlich nahe, wenn man jemandem auf dem Sterbebett einen Film zeigen möchte, dass man vielleicht so ein bisschen in Richtung Lieblingsfilm geht oder Filme, die einem selber vielleicht auch ein bisschen oder diese Leidenschaft fürs Kino bei einem selber entfacht haben und man hofft, das zu übertragen auf andere Menschen. Aber ich denke, er eignet sich auch besonders gut als Antwort auf die Frage, weil es ein Film über Filmemachen ist und vor allem auch über die Liebe zum Filmemachen, weil er sich ja, also er dreht sich um den Regisseur Edward D. Wood Jr., gespielt von Johnny Depp im Film, der ja als vielleicht der schlechteste Regisseur aller Zeiten gilt und den sagenumwobenen Kultfilm Plan 9 from Outer Space gemacht hat, der auch als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt. Und das Besondere an dem Film ist, dass er sich dieser Figur annimmt und seinem Wunsch, Filme zu inszenieren, die ja heutzutage eher verhöhnt werden oder halt bejubelt dafür, dass sie so schlecht sind. Und das schafft eine Geschichte zu erzählen, die komplett ohne Hohn und ohne Spott auskommt, sondern sehr liebevoll und sehr aufrichtig eben vom Kino erzählt und vom Filmemachen. Und ja, vielleicht habe ich die Frage auch noch so ein bisschen so ausgelegt, was ist, wenn ich den Film einer Person, also vom Tod sozusagen, zeige, das ist repräsentativ dafür, was ist Kino? Und ich finde, in Kino geht es auch irgendwie immer um Kino und um Filmemachen. Und ja, Ed Wood repräsentiert das für mich, glaube ich, am besten.
Henning.
Sehr interessant, wie ihr das gemacht habt. Ich bin ganz, also nicht ganz anders, aber ich bin anders an die Frage rangegangen. Ich habe mich auch so aus diesem Blickwinkel der Frage gestellt, stellen wir uns mal vor, da stirbt jemand und was sollte der mal gesehen haben? Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass er bis jetzt noch gar nichts gesehen hat. Ist vielleicht auch ein bisschen unrealistisch, aber bleiben wir dabei. Ich bin auf einen Film zurückgegangen, der für mich die beiden, für mich klassischen Erzählform der Tragödie und der Komödie in beider Weise perfekt beherrscht und die in perfekter Weise miteinander kombiniert. Und das ist der Film von 1997, Das Leben ist schön. Jetzt wird man vielleicht sagen können, das ist aber ein krasser Film vielleicht, den vielleicht nicht jeder irgendwie, den jeder unterschiedlich aufnimmt. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil der Film für mich sowohl die größte Schönheit als auch die größte Tragödie, nämlich den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust des Menschen in sich vereint, zu einer großen Geschichte, zu einer menschlichen Geschichte, die mir persönlich so nahe geht, dass ich jedes Mal wieder einfach am Boden liege, wenn ich den sehe und trotzdem positiv aus diesem Film gehen kann. Ist für mich ein Film, der einfach die größten Tragödien und die größten, also einfach diese Lockerheit, die Roberto Benigni in den Film reinbringt, die erste Hälfte, die eine wahnsinnige Slapstick-Komödie ist, die man in jedem Alter sehen kann. Es ging mir auch darum, dass bei meiner Antwort, dass das ein Film ist, den jeder Mensch versteht. Ich habe mir jetzt gedacht, ja, das nicht nur für Cineasten interessant sein soll, es soll für jedermann zugänglich sein. Wenn ich noch nie einen Film gesehen habe, dann möchte ich da irgendwie vor allem auf der menschlichen Seite berührt werden. Und ja, ich rede mich im Kopf und Kragen. Wir werden diskutieren. Und das ist für mich, Das Leben ist schön.
So, damit haben wir drei Antworten. Jetzt geht's im zweiten Teil weiter, dass ihr untereinander mal so ein bisschen irgendwie vielleicht nachfragt oder vielleicht auch nachstecht. Ich gebe den Ring frei.
Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich hake gleich mal danach, weil ihr habt euch in euren beiden Filmen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den von Alex nie gesehen. Ich weiß um diesen Effekt von diesem Zug, dass die Menschen, dass es so quasi so einen Realitätsschock gab. Aber da frage ich mich schon, ob das heute noch irgendjemand berühren würde. Und gibt es wirklich irgendeinen Menschen, der heutzutage noch keinen Film gesehen hat?
Das ist ja eine rein hypothetische Situation gewesen. Also ich gehe halt immer bei solchen Fragen gerne auf so was Essentielles zurück. Und deswegen habe ich das gedacht. Du hast jetzt gesagt, du willst einen Film haben, den jeder Mensch versteht. Ich postuliere mal, meinen Film versteht auch jeder. Und vielleicht versteht auch, also ich finde, es versteht auch jeder, was für eine Energie in diesen Bildern liegt. Also was da für eine revolutionäre Kraft drin liegt.
Aber versteht man das nicht eher nur, wenn ich dieses gewisse filmische Hintergrundwissen habe? Wenn ich so weiß, dass das einer der ersten Filme ist? Wenn ich weiß, dass es diesen Effekt gab? Ich meine, das ist ja dieser Effekt, ich wage zu bezweifeln, dass der heute nochmal so ausgelöst wird.
Also als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, habe ich schon irgendwie gedacht, ja klar, irgendwie doch nachvollziehbar. Also vor allen Dingen auch, vielleicht hast du mal ein Standbild davon gesehen oder sowas. Es ist ja auch, also es ist vor allen Dingen, wenn man ihn mit den anderen Lumière-Filmen aus der Zeit auch vergleicht, ist es einer der wenigen, der irgendwie schon so Perspektive drin hat auch und sowas. Und das ist einfach ein wahnsinnig dynamisches Bild. Ich sehe völlig ein, dass der natürlich auf erzählerischer Ebene mit euren beiden Vorschlägen nicht mithalten kann. Aber eure beide Vorschläge wirken auch wie irgendwie so relativ willkürlich halt rausgepickt. Die persönliche Ebene kann ich natürlich irgendwie verstehen, aber ja, es sind halt einfach, es ist einfach nur, zum Beispiel bei Ed Wood würde ich mir jetzt vorstellen, wenn du jetzt, dann sagt die Person vielleicht hinterher, jetzt habe ich einen Film gesehen über jemanden, der den der die schlechtesten Filme aller Zeiten gemacht hat. Jetzt möchte ich aber wissen, wie sehen denn die besten Filme aller Zeiten aus? Ja, toll, und jetzt darf ich keinen Film mehr gucken, weil jetzt sterbe ich dann so. Also
das und ist auch nicht so Planet und auch nicht Planet Line from Outer
Space. Aber Ed Wood ist ja ein großartiger Film, halt über schlechte Filme. Deswegen ist es halt, denke ich, ein sehr schönes Erlebnis, halt den zu schauen. Mhm. Bei dir ist es so, also ich finde es irgendwie total reizvoll, sich zu überlegen, wenn jetzt, also wir sprechen ja bei dieser hypothetischen Situation, die du so entwirfst, davon, dass die Person vielleicht jetzt im Jahr 2017 noch nie einen Film gesehen hat und auf dem Sterbebett liegt und sich dann den Lumière-Film anschaut. Ich finde es irgendwie reizvoll zu sagen, okay, wir zeigen ihm wirklich das allererste, also wo es angefangen hat. Aber ich finde irgendwie, das ist auch irgendwie so eingeschränkt, weil klar, Kino hat mal angefangen als einfach nur ein Zug, der in einen Bahnhof einfährt. Aber das waren ja wirklich nur die Anfänge, das waren die ersten Gehversuche. Und Kino kann mittlerweile oder hat im Laufe des Jahrhunderts, was darauf folgte, ja wirklich noch wahnsinnig viel mehr gekonnt. Du hast es ja selber schon angesprochen, auf dieser erzählerischen Ebene. Halt Kino kann halt mehr als diesen reinen Spektakelgehalt von wegen, wir erschrecken uns jetzt, weil dein Zug einfährt. Es können ja Geschichten erzählt werden. Es können darüber hinaus halt irgendwie auch Emotionen ausgelöst werden.
Hervorragend, dass du es sagst. Emotionen sind nämlich das große Thema meines Films. Wenn man sich nämlich fragt, was ist die große Leistung von Kino, dann ist es zum Beispiel, dass das Kino nicht nur Inhalte vermitteln kann, sondern dass es sie auch noch fiktional aufwerten kann. Und welcher Film macht das besser als Das Leben ist schön? Wir haben das Einzelschicksal Guido mit seinem Sohn und mit seiner Frau, das in dem ersten Akt erstmal als komplette Komödie, die für sich steht, erzählt wird. Wir haben einfach diese Zweiteilung des Films, die einfach aus einem wahnsinnig schönen, komödiantischen ersten Akt und dann aus diesem tragikomödischen zweiten Akt besteht. Und das ist für mich sozusagen, das ist wirklich ein Film, wo ich auch nicht nur sagen würde, auch wenn du noch nicht auf dem Sterbebett liegst, weil das ist ja eine Lesart der Frage. Man kann es aber auch sehen, welcher Film sollte jeder mal gesehen haben, ob er jetzt stirbt oder nicht. Und da würde ich immer sagen, das Leben ist schön. Das ist so viel
Bedeutung. Du hast natürlich die Antwort auch sehr geschickt gewählt, weil jeder, der gegen dich argumentiert, würde ja quasi, also macht sich quasi selber so ein bisschen zum Holocaust-Leugner.
Das würde ich also nicht sagen.
Das ist schon sehr perfide. Also dagegen möchte ich mir auch so ein bisschen wehren. Und also ich finde aber, vielleicht geht euch das nicht so, aber meine persönliche Erfahrung ist einfach wirklich, diese Urknalle, diese Urmythen, das sind Momente, die sind immer noch super machtvoll. Also mir geht es immer wieder so, dass ich Dinge erst durch ihre Zitate kennenlerne, zum Beispiel, ja, was weiß ich, dann hat man irgendwie 3 Simpsons-Folgen gesehen, in denen irgendwie der Pate zitiert wird und dann denkt man, man weiß irgendwie, was der Pate ist und dann sieht man der Pate und dann denkt man so, Wahnsinn, das ist schon kein Wunder, dass dieser Film ständig überall zitiert wird oder
sowas. Aber ich finde,
so finde ich das halt mit dem auch. Ich finde, man muss einfach an den Urknall zurückgehen, da wo das Universum entsteht. Gefühle könnte ich halt auch mit einem, und Erzählung könnte ich halt auch mit einem Theaterstück erzeugen.
Weißt aber du? Es ist ja das mehr ist halt als Gefühl in Das Leben ist schön. Wir haben ja, es ist ja einfach eine kernmenschliche Botschaft. Es ist die Botschaft, dass man am tiefsten Abgrund, den wir in der europäischen Geschichte kennen, trotzdem noch versucht, Hoffnung zu finden.
Ja, aber was ist denn daran das spezifisch Kinomäßige?
Das spezifisch Kinomäßige ist, dass die Regie und das Schauspiel von Roberto Benigni für mich einer der perfektesten Schauspiel- und Regieleistungen darstellt, wie er es geschafft hat, die Komödie und die Tragödie in einem Film zu vereinen, durch diese zwei Akte und dann auch noch durch dieses spezifische Spiel, dass er diese Rolle so von vorne bis hinten durchzieht.
Aber wie gesagt, könnte es nicht halt auch ein Theaterstück sein? Also dann finde ich schon eher Nicolas' Film die bessere Wahl, weil er halt über das Filme machen geht.
Du hattest ja aber auch mein Beispiel zum Beispiel willkürlich jetzt genannt, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil es gibt viele Filme darüber, über Filmemacher und übers Filmemachen. Ich finde halt, Ed Wood ist deswegen, sticht für mich da so heraus, weil es halt nicht einfach nur über irgendeinen Filmemacher ein Film ist, sondern über den schlechtesten Filmemacher aller Zeiten. Und da könnte man sich ja vorstellen, dass es halt ein Film ist, der quasi auch die Schattenseiten des Filmemachens aufdeckt und sagt, nicht jeder Film, der je gedreht wurde und nicht jeder Regisseur, der jemals irgendwie den Wunsch hatte, Filme zu machen, hat auch immer ein Meisterwerk gedreht. Aber das ist eben ja das Perfide daran ist, Es ist ein Film über den schlechtesten Filmemacher der Welt und dieser Film liebt diese Figur und gibt dieser Figur quasi Mut und folgt ihr auf ihrem Weg und zeigt halt, es ist völlig egal, ob du Filme machst, die Leute hassen oder die Leute lieben oder egal, was für eine Rezeption der Film bekommt. Wenn du dafür brennst, Filme zu machen, dann mach sie einfach und dann wirst du auch glücklich. Und also der Ed Wood war vielleicht im realen Leben am Ende nicht ganz so glücklich. Ich glaube, sogar hat Selbstmord begangen. Aber der Film zum Beispiel am Ende, also der Film endet dann mit der Präsentation, glaube ich, von Plan 9 from Outer Space und kriegt dann das Standing Ovations und dann fährt er quasi glücklich in die Nacht mit seiner Freundin. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Argument für die Macht des Kinos. Im Kino darf das noch passieren. Also im Kino darf diese Figur Ed Wood am Ende ihr Glück haben und ihr verdienten Applaus. Und er weiß nicht, dass 50 Jahre später seine Filme halt in Kinos gezeigt werden und Leute sich darüber lustig machen. Aber dieser Film macht sich nie über ihn lustig. Und dieser Film brennt für die Filmmacherei genauso wie er. Und deswegen ist das für mich so ein starkes Beispiel irgendwie dafür, dass halt im Kino das noch passieren kann.
Aber ist es nicht traurig, wenn ich auf dem Sterbebett liege und dann mein cineastisches Interesse erst erweckt wird, wenn ich dann sozusagen kurz bevor ich ins Gras beiße, erst lerne, wie schön Filme sein können, die ich jetzt alle nicht mehr gucke. Das hat der Alex schon gesagt.
Ed Wood ist so ein toller Film, dass wenn man ihn geguckt hat, möchte man danach gar nichts mehr schauen.
Aber das wäre ja wohl bei jedem besten Film dann der Fall, oder?
Nee, bei meinem natürlich nicht, denn mein Film ist ein Film, stellen wir uns mal vor, ich bin ja an die Frage gegangen, ich zeig meiner Oma Erna jetzt einen Film und die hat das noch nie gesehen und so weiter. Und dann möchte ich ihr so eine Botschaft mitgeben wie, erstens, wie der Titel sagt, das Leben ist schön und zweitens, man hinterlässt etwas, wenn man stirbt. Was gibt es Schöneres als den Gedanken, dass mit einem selbst nicht alles zu Ende geht, sondern da bleibt was und wie schön ist das, dass ein Funken Hoffnung bleibt. Und da ist natürlich das Leben ist schön einfach sehr stark. Was ich noch nachfügen möchte, du hast das mit dem Urmythos gesagt, aber ist das nicht auch gerade so ein Faktor, der irgendwie auch so ein bisschen dazu führt, dass die Sachen so abflachen? Wenn ich schon 5 Pate-Zitate gesehen habe und dann der Pate guck, dann sind ja oft auch schon, werde ich ein bisschen gespoilert und es erzeugt nicht mehr die ganze Kraft, die es erzeugt hat, wie bei jemandem, der es damals zuerst gesehen hat.
Ich greife da mal ein. Ich hole da mal die Klingel raus und muss sagen, Ende dieser Runde? Unfassbar schwer, Henning. Wie machst du das? Oh. Also das ist echt nicht einfach. Wahnsinnig interessant, wie ihr da rangegangen seid. Also dass Alex da den Historiker die Geschichtskarte irgendwie zieht und sagt, also gerade wie du es genannt hast, der Urmythos des Kinos, der Ursprung des Kinos, was Kino ausmacht, die Besonderheit bewegter Bilder, das waren so deine Argumente. Das finde ich alles sehr, sehr stichhaltig. Das ist, dein Film ist auch der einzige, den ich kenne aus dieser Runde.
Das ist der einzige, den ich nicht kenne.
Ich kenne alle.
Ich habe mich das aber auch gefragt, was Henning dir so ein bisschen dann vorgeworfen hat. Ich habe das Gefühl, dass deine Antwort eher der erste Film sein sollte, den man guckt. Also das wäre die perfekte Begründung für irgendwie das erste bewegte Bild, was man sieht, sollte dieser Film sein, sozusagen nicht das letzte bewegte Bild. Deswegen hat mich das nicht so ganz überzeugt. Ich weiß auch immer noch nicht bei Nikolas und bei Henning, wo ich da jetzt genau irgendwie eingependelt bin. Weil ich fand das bei Nikolas sehr interessant, dass du auch, das ging so ein bisschen in die Richtung von Alex, du hast so ein bisschen die auch Leidenschaft fürs Kino betont, aber eher so ein bisschen auf dieser künstlerischen Seite, die Liebe eben nicht nur zum Film, sondern zum Filmemachen hast du halt betont. Also diesen kreativen Prozess, dieses Handwerkliche irgendwie auch dabei. Du hast es betont, so dieses Filmemachen als große Liebe, an der man sich vielleicht irgendwie auch abarbeitet, an der man vielleicht irgendwie auch scheitert. Ich habe da auch so ein kleines Plädoyer für Kunst irgendwie rausgehört, künstlerische Prozesse, die Leidenschaft in der Kunst. Aber ich glaube, auch das hat mich nicht so hundertprozentig überzeugt in dieser Situation, weil da habt ihr alle gar nicht so sehr den Bezug drauf genommen, nämlich dieses, da geht ja auch jetzt gerade ein Leben zu Ende. Also welchen Film, so habe ich die Frage auch so ein bisschen verstanden, sollte man halt wirklich gucken, was ist sozusagen der letzte Film, der bleibt, bevor man geht? So habe ich das ein bisschen verstanden. Und das war auch eher das, was Henning dann versucht hat, rauszuarbeiten. Ich kenne den Film auch nicht. Du hast ihn mir jetzt auch nur so ein bisschen schmackhaft machen müssen, verkaufen müssen. Aber gerade die Verbindung, wie du sagst, Tragödie, Komödie und dann auch so ein Argument wie die größte Schönheit oder große Schönheit irgendwie in der großen Tragödie zu finden. Also dieses bittersüße Element irgendwie. Du hast irgendwie gesagt, danach warst du am Boden, aber trotzdem hat sich der Film aufgebaut und ich, für mich ist das irgendwie die beste Argumentation für diesen, für diese Situation zu sagen, dass es irgendwie, also in deiner Argumentation ging es um das Menschsein. Es ging bei Alex ums Kino, es ging bei Nicolas ums Filme machen und bei dir geht es ums Menschsein. Und das ist für mich das beste Argument für diesen Film in dieser Situation. Jetzt werden natürlich alle Leute da draußen schreien, wie kann das denn sein? Der Henne kriegt Punkt in seinem eigenen Podcast. Es ist leider so.
Ich habe da kein Problem mit, muss ich sagen.
So, das werden wir natürlich auch noch irgendwie gebührend feiern. Ich muss ja nur erstmal gucken, wo ich diese ganzen Jingles finde.
Yay! Ich muss ganz kurz danach noch kurz was Persönliches nachreichen. Ich bin nämlich am Sonntag aus Auschwitz gekommen, als ich die Fragen von Christian bekommen habe. Und da lag mir der Film einfach irgendwie so nah. Ich glaube, ich wäre sonst auch nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dadurch, ja.
Ich bin immer noch überfordert, Henning. Das ist viel, viel anstrengender und schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Hört mal auf, so gute Argumentationen zu liefern. Ihr müsst mal irgendwie ein bisschen, seid mal weniger gut.
Jeder nur noch einen Satz.
Ja, gut, dann kommen wir einfach mal so in die zweite Runde hinein.
Round 2. Fight.
Auch eine schöne Frage. Ich glaube, die ist sogar jetzt von dir gestellt worden, Nicolas. Von welchem Regisseur, den es still geworden ist, wünscht ihr euch nochmal einen Film? Ein bisschen der Verweis darauf. Du hast gesagt, gerne auch Richtung, also den Film so ein bisschen pitchen. Was könnte das Thema des Filmes sein? Also den Film auch ein bisschen beschreiben. Aber welcher Regisseur, den es still geworden ist, soll mal wieder einen neuen Film machen und welchen Film? Nicolas, du darfst sogar anfangen mit dieser Antwort.
Ich habe mir einen Regisseur ausgesucht, bei dem es jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, dass es unbedingt still um ihn geworden ist, aber also ich als Fan habe irgendwie schon ein bisschen das Gefühl, und das ist Peter Jackson. Der hat ja seinen letzten Film jetzt erst vor 3 Jahren rausgebracht und hat jetzt auch schon wieder ein nächstes Eisen im Feuer, allerdings nicht als Regisseur, sondern als Autor, deswegen würde ich das nicht wirklich dazu zählen. Ich denke einfach, dass ich wünsche mir, dass Peter Jackson wieder einen Film dreht, für den er brennt und für den er Leidenschaft hat. Und das sieht halt irgendwie nicht wirklich so aus, weil ich denke, der letzte Film, den er wirklich gemacht hat, für den er gebrannt hat, war King Kong, und das ist jetzt auch schon wieder über 10 Jahre her. Ich denke, dass diese sehr unglückliche Erfahrung mit den Hobbit-Filmen über wahrscheinlich 4 Jahre insgesamt ihn unglaublich ausgelaugt hat. Und das nächste Projekt ist jetzt auch wieder eine Fantasy-Roman-Verfilmung, wo er auch den Regiestuhl gar nicht übernimmt, sondern nur Drehbuch schreibt mit seiner Frau. Und es war auch mal kurz im Gespräch, dass er eine Doctor Who-Folge inszeniert. Davon habe ich aber auch nichts mehr gehört jetzt. Also er wirkt in seinem öffentlichen Auftreten unglaublich müde und unglaublich ausgelaugt. Und der Grund, warum ich denke, dass immer noch irgendwie ihm ein Film in den Knochen steckt, der so ein bisschen eher in seine Richtung Frühwerk geht, also Bad Hayes, Braindead und The Frighteners und so weiter, ist der Extended Cut des dritten Hobbit-Films, der ein R-Rating gekriegt hat in den Staaten. Und auch absolut zu Recht, weil das ist ein waschechter Splatter-Film quasi. Und das ist natürlich, inwieweit sich das jetzt mit dem Source Material versteht, ist vielleicht nochmal was anderes. Aber es hat mir irgendwie so diesen Funken gegeben, dass ich gesagt habe, da steckt noch irgendwie dieser Splatter-Freund irgendwo in ihm drin, und er hat durchaus auch noch Leidenschaft, das zu machen. Unglücklicherweise hat es dann halt den letzten Hobbit-Film erwischt. Und ja, wenn ich jetzt ungefähr die Richtung pitchen sollte, ich möchte jetzt nicht Braindead 2 sehen, ich muss jetzt nicht wieder einen hundertprozentigen Splatter-Film sehen, der super schmoddrig ist, aber ich hätte mal gern irgendwie wieder was Garstiges, was irgendwie Bösartiges, mit diesem bösartigen Sinn für Humor, den er früher so gerne hatte. Und Anklänge davon habe ich halt in diesem Extended Cut gesehen. Und deswegen glaube ich, dass ihm da noch vielleicht irgendwie so ein Film in den Knochen steckt. Und den würde ich halt gerne sehen.
Henning, was sagst du dazu?
Ich fand die Frage sehr interessant, und ich fand die auch ein erstmal musste ich mich mit dem Begriff, um den es still geworden ist, ein bisschen rumdenken. Wie lange zählt denn so etwas, dass es um jemanden still wird? Und ich hatte, glaube ich, für mich dann erstmal so 5 Jahre angesetzt und habe dann aber ein bisschen nachgeforscht und bin dann sogar auf einen der besten Regisseure aller Zeiten getroffen, der schon seit 11 Jahren nichts mehr gemacht hat, und das verstehe ich nicht. Und das ist Milos Forman. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, wenn es jemand besser weiß. Milos Forman. Milos Forman hat nicht nur 2 Oscars bisher gewonnen, unter anderem für Einer Flog übers Kuckucksnest und für Amadeus. Er ist auch einer der best, also er ist einfach für mich und er ist insgesamt einer der besten Regisseure, die es verstanden haben, wie man interessante Biografien erzählt. Das hat er mit Amadeus gezeigt, das hat er mit Larry Flint gezeigt, das hat er mit Man on the Moon gezeigt, der für mich immer noch der beste Film mit Jim Carrey ist. Und der hat seit 11 Jahren nichts mehr gemacht. Sein letzter Film war ja Goyas Geister, wer den zufällig kennt, mit Natalie Portman und Javier Bardem, glaube ich, der ganz okay war, aber im Gegensatz zu den Filmen, die ich gerade genannt habe, eher ein bisschen mau. Und ich möchte nicht nur, dass er zurückkommt, ich möchte auch noch, dass er sich eines Biopics annimmt, weil Miloš Forman steht einfach dafür, dass er sich unangepassten historischen Individuen widmet, die irgendwie interessant sind, die man am Anfang noch nicht kennt. Ich wusste nicht, wer wirklich Andy Kaufman ist. Ich wusste nicht, wer Larry Flint ist. Und Miloš Forman hat mir die so interessant dargestellt. Und deshalb wünsche ich mir ein David Bowie Biopic von Miloš Forman mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Jetzt, sofort, komm zurück.
Alex, was ist denn deine Antwort?
Erstmal muss ich kurz die Frage stellen, du bist sicher, dass er nicht tot ist, oder?
Ja.
Okay, gut. Da habe ich nämlich gerade...
Du hast deinen Konter schon formuliert.
Deiner ist tot.
Ja, meiner ist, mein Regisseur, den ich mir ausgesucht habe, ist viel, viel prosaischer als die beiden, die ihr euch überlegt habt. Ich finde nämlich, habt ihr alle Spectre gesehen? Ich finde, er wirkte, also es ist der letzte Bond-Film und wirkte eigentlich schon wieder so, als wäre dieser Reihe mal wieder ziemlich die Puste ausgegangen, ja. Also irgendwie so gefangen in so Selbstreferenzen, in diesem Versuch, dieses Prequel-Gefühl irgendwie herzustellen und so. Die James-Bond-Reihe war ja schon mehrfach an so einen Punkt gekommen, wo irgendwie man das Gefühl hatte, mit diesem Setup kommen wir jetzt irgendwie nicht weiter. Und zweimal hat man dafür einen Mann geholt, der sie dann wieder ganz großartig auf neue Füße gestellt hat. Und das ist Martin Campbell. Und der hat also sowohl GoldenEye gemacht, den ersten James-Bond-Film mit Pierce Brosnan, der auch mein erster Bond-Film im Kino war und der mich total aus den Socken gehauen hat, als auch Casino Royale, der es irgendwie damals Mitte der 2000er geschafft hat, mit wieder einem neuen Bond die Serie auf irgendwie ganz neue Füße auch zu stellen. Und Martin Campbell, um den ist es still geworden, seit er Green Lantern gemacht hat 2011. wo man dann vielleicht sieht, dass er vielleicht seine Superhelden eher auf der Erde lassen sollte, als irgendwie irgendwo im Kosmos mit irgendwelchen Ringen bewaffnet. Aber ich wünsche mir, dass Martin Campbell zurückkommt und mit einem neuen James Bond, der noch zu finden sein muss. Aber es wäre natürlich besonders cool, wenn er zum Beispiel eine Person of Color wäre oder eine Frau oder sonst irgendwie sowas, weil du bist ja gerade auch einfach total in und auch angebracht.
So wie Saldana soll sehr interessiert sein.
Boah, das ist eine großartige Idee. Vielen Dank, Henning. Also, ich wünsche mir, dass Martin Campbell mit Zoe Saldana den nächsten James Bond macht und dieses postmoderne Geflecht wieder mal abschüttelt, mit dem wir in dem letzten Bond angekommen waren. Das wäre meine Idee.
Das war übrigens ein kleiner Hinweis, weil wir mal hier diskutiert haben, wer der nächste Bond werden soll. Und da hatte Luise mit Zoe Saldana gewonnen. Deshalb schenke ich dir.
Ja, dann könnt ihr gleich weitermachen. Ihr dürft euch jetzt ein wenig stilvoll, aber dann doch in den Kragen gehen.
Ja, das schenke ich dir, aber ich habe auch ein bisschen was auszusetzen. Und zwar, so still wird das um eure Regisseure ja irgendwie gar nicht, oder? Ich meine, Peter Jackson hat den letzten Film vor 3 Jahren gemacht, ist immer noch sehr aktiv.
Er ist außerdem, so viel ich weiß, in der Präproduktion für Tintin 2.
Ja, das ist ja die Sache. Er hat halt all diese Filme irgendwie aufgereiht, potenziell halt für die nächsten Jahre. Aber es passiert halt irgendwie nichts.
Aber glaube, würde man dann sagen, dass es um ihn still geworden ist? Das ist für mich so jemand, der sich irgendwie, also ich war, wie du gerade gefragt hast, ob Miloš Forman noch lebt, ich war selbst überrascht. Er hat seit 11 Jahren nichts mehr gemacht. Es gibt auch keinen Grund, dass er jetzt irgendwie krank geworden ist oder sich aus dem Filmbusiness zurückgezogen hat. Er hat einfach seit 11 Jahren keinen Film mehr gemacht.
Ja, vielleicht ja aus irgendeinem Grund. Ich denke, viele Filmemacher hören vielleicht auch einfach auf, Filme zu machen, weil sie das Gefühl haben, dass sie nichts mehr zu erzählen haben.
Und deshalb ist ja, und das ist ja genau die Frage, von welchem dieser Filmemacher wünschen wir uns einen neuen Film? Und Peter Jackson ist ja noch sehr aktiv. Den brauche ich ja gar nicht überreden, dass er einen neuen Film macht. Das macht er ja eh.
Na, das ist ja eben, wir wissen es ja eben nicht genau. Er hat jetzt, also zumindest was Regie angeht, also wenn wir jetzt über Filmmacher sprechen, dann sprechen wir immer über den Regieposten.
Ja.
Und da ist es halt unglaublich still geworden. Wie gesagt, dieses Doctor Who-Inszenieren hatte sich im Sande verlaufen. Tintin wird immer wieder drüber gesprochen, aber so wirklich in Gänge kommt da auch nichts. Das Einzige, was er halt wirklich tatsächlich gemacht hat, war diese Mortal Engines, heißt, glaube ich, das ist auch so eine Romanreihe. Dafür schreibt er jetzt halt gemeinsam wieder mit seinen mit dem Duo, mit dem er auch Herr der Ringe geschrieben hat. Aber also von einfach was so die allgemeine, vielleicht das nächste Projekt aufnehmen und so weiter, hatte ich da das Gefühl, dass es einfach still geworden ist um ihn herum und halt einfach, dass er ausgebrannt wirkt, halt weil er nicht wirklich was hat, wofür er wirklich brennt, also für was er wirklich gerne machen möchte.
Aber dann wünschst du dir ja eher, dass Peter Jackson einen neuen Herzensfilm findet, als dass es wieder lebendiger um ihn wird.
Na, ich, also das durchaus, aber das ist ja eingefasst in meine Frage, weil es ist, also für mich ist es durchaus still geworden um ihn in den letzten paar Jahren, weil ich meine, er ist ja auch immer noch, ich meine, die Hobbit-Filme waren auch sehr erfolgreich, er ist ein super erfolgreicher Blockbuster-Regisseur, er ist Oscar-Preisträger, da ist es ja durchaus irgendwie normal, dass dann vielleicht so ein halbes Jahr, nachdem der letzte Film rauskommt, irgendwie wieder Pläne aufkommen, er macht jetzt das, er nimmt sich jetzt dem an und da kam halt irgendwie einfach nichts. Und ja, für mich ist das schon durchaus irgendwie, dass es heißt das schon, dass es irgendwie still um ihn geworden ist. Und wie gesagt, bis jetzt habe ich auch nichts weiteres noch gehört. Und das, was ich gehört habe, ist halt alles, halt nichts, nicht, hat nichts Hand und Fuß.
Ich finde, ihr macht beide einen klassischen Fehler in der Kunstrezeption sozusagen. Und das ist
das ist ein guter erster Satz.
Jetzt muss aber auch was kommen. Und das ist nämlich dieses, dass man sich zu, dass man sich zurückwünscht, dass ein Künstler wieder so wird, wie er früher mal war. Also du hast es ja ganz explizit gesagt, dass du sagst, oh, der Funke irgendwie von seinen Anfängen steckt noch in ihm und das muss er jetzt nochmal ganz rauslassen und so. Das, also da darf man halt aber auch einfach nicht vergessen, dass zwischen Braindead und heute irgendwie 30 Jahre liegen, 87, sowas.
Ja, in dem Dreh.
Ne? Und dass Peter Jackson 30 Jahre älter geworden ist und vielleicht auch einfach diese Filme gar nicht mehr machen will. So, also das finde ich immer, das ist so eine Anspruchshaltung.
Aber genau, diese, genau das
habe ich auch gesehen. Also, du hast selber gesagt, Goyas Geister ist irgendwie, der war schon nicht mehr so dolle und Larry Flint ist aus den 90ern und der Mondmann ist von
99,
genau. Und Amadeus ist von 83 oder sowas, ne? Also, das
ist recht alt.
Ja,
also, Herr hat er auch noch gemacht. Einer Flug übers Kuckucksnest wurde ja schon oft diskutiert, weil er bis heute als unerreicht gilt. Ja.
Genau, also das heißt, du wünschst dir auch nicht, dass der Milos Forman seines Alterswerkes nochmal einen Film macht, sondern du wünschst dir eigentlich, dass es quasi plötzlich einen jungen Milos Forman wieder gibt, der jetzt irgendwie wieder Filme macht.
Das habe ich nicht gesagt,
und, nein. Und ich finde, der Unterschied ist halt, dass ich Martin Campbell eben nicht dafür schätze, für die Sache, für die Filme, die er früher gemacht hat, sondern einfach für die Fähigkeit, die er hat, dass er nämlich irgendwie in der Lage ist, anscheinend aus Dingen, die irgendwie gegen die Wand gefahren sind, das Beste aus den Wrackteilen zu retten und was Neues aufzusetzen. Und ich glaube, das ist eine zeitlose Fähigkeit sozusagen.
Erstmal, wer wir gegen Goyas Geister als letzten Film disst und mit Green Lantern um die Ecke kommt, kriegt erstmal einen zurück. So, dafür. Das ist schon sehr. Und das Zweite ist, also, du wünschst dir von jemandem, der schon zwei James-Bond-Filme gemacht hat, einen neuen James-Bond-Film? Und das ist dann nicht dem Geist seinem bisherigen Filmproduktion entsprechend? Das klingt für mich jetzt aber auch ein bisschen hingedreht. Und was das Thema Fähigkeit angeht, ich habe gesagt, Milos Forman versteht es wie kein anderer, einfach wahnsinnig gute Biopics zu erzählen. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, das hat er nicht nur zweimal gemacht, das hat er immer wieder gemacht. Und er hat sich dabei einer so großen Bandbreite an Charakteren, egal aus welcher Zeit oder was die gemacht haben, gewidmet, dass man nicht davon sprechen kann, dass das ein One-Trick-Pony ist. Er beherrscht Biopics wahnsinnig gut, er beherrscht historische Stoffe wahnsinnig gut. Und ganz ehrlich, wer möchte kein David Bowie-Biopic? Das muss ich hier nochmal ganz klar fragen.
Duncan Jones möchte kein David Bowie bei.
Also, bin ziemlich sicher.
Schön. Schön, Jungs. Ah, ich freue mich immer mehr, hier auf dieser Seite zu sitzen. Also, fangen wir vielleicht bei Nikolas an. Du hast ja auch die Frage zuerst beantwortet. Ich fand es sehr schön, wie du Peter Jackson so ein bisschen quasi in den Boden geredet hast, um ihn da so ein bisschen herausholen zu wollen. Also, irgendwie auch so dieses ja, du hast gesagt, er ist halt, er war mal irgendwie leidenschaftlich und hat für seine Filme und Stoffe gebrannt. Er ist jetzt müde und ausgelaugt und er hat es irgendwie verdient, so ein bisschen so das Comeback, was ja auch in dieser Frage schlummert, irgendwie hinzulegen. Und halt auch dieses, du hast es so betont, er soll sich mal wieder beweisen, er muss sich mal wieder beweisen. So, das fand ich sehr schön, das fand ich sehr interessant. War bei dir ein bisschen irritiert, dass dann dieses Back-to-the-Roots-Argument kam? Also dieses, da kommen wir gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, so dieses, du hast ein bisschen stark auf das rekurriert, was er halt irgendwie früher gemacht hat. Das war so dieses, einerseits soll er zurückkommen, aber irgendwie, wenn es geht, vielleicht was Ähnliches machen, was er schon mal gemacht hat. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Bei Henning ähnlich, da war es auch so dieses Back to the Roots, also komm zurück, aber mach am besten irgendwie sowas, was du schon mal gemacht hast. Du hast dich, was ich auch interessant fand, sehr auf dieses Still, also auf das Wörtchen Still auch konzentriert. Was heißt das überhaupt? Sind die anderen, die vor ein paar Jahren ihre Filme gemacht haben, sind die überhaupt schon still oder ist das nicht vielleicht noch irgendwie alles relativ aktuell? Ja, auch ich will ein David Bowie Biopic sehen mit Michael Fassbender in der Hauptrolle, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber du hast dich halt ein bisschen zu sehr darauf ausgeruht, dass du einen guten Pitch hattest. Und da fehlte mir dann halt nur so ein bisschen die Begründung. Deswegen geht der Punkt an Alex, weil auch da.
Ja, aber nur weil er Zoe Saldana von mir bekommen hat. Das will ich immer fest.
Nee, pass auf, ich will diesen Punkt nämlich auch gerne begründen. Also bei dir, Du warst in der Anfangsbegründung ein bisschen zurückhaltend. Also ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, warum diese Antwort, das fehlte mir so ein bisschen. Ich fand es sehr spannend. Du hast gesagt, du hast dieses Franchise genommen, mit James Bond argumentiert, hast gesagt, der hatte schon mal diese Möglichkeit, da irgendwie was zu bewirken. Und das könnte er ja vielleicht noch mal machen, so. Ja,
aller guten Dinge sind irgendwie drei.
Ja, aber um Hennings Konto auch so ein bisschen auszuhebeln, du hast aber trotzdem das Neue betont. Da geht es eben nicht darum, dass der Spectre macht, sondern dass er das Anti-Spectre macht, nämlich in diesem Alten das Neue zu finden und das Neue voranzubringen. Dann hast du mich halt komplett gekriegt, als du diese Back to the Roots, diesen Konter gefahren hast. Und dann hast du auch noch hast du hinterhergeschossen und hast halt eben gesagt, so, er hat die Fähigkeit und hast dich dann auf die Fähigkeit des Regisseurs konzentriert. Deswegen hast du ganz klar verwandelt das Ding. Der Punkt geht damit an Alex. So, jetzt muss ich hier noch drücken, Henning, oder?
Ja, du, auf den da.
Mhm. Auf den. Ja. Mann, dieses Multitasking hier ist echt schwierig. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ja,
du musst gleich nochmal drücken.
Ach so, ich muss ja jetzt die nächste Runde ankündigen. Oh Mann, du hast schon wieder das falsche Fenster aufgemacht. Wo sind wir? Eigentlich sind wir Runde 3, ne? Ja, Henning, nicht hier gucken. Das ist ja nicht abgucken.
Round 3. Fight!
So, ich werde langsam wach, ich werde langsam warm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nochmal ein bisschen stretchen ist gut, ja. Es geht auch noch um was, ja. Hier, Alex hat einen Punkt, Henning hat einen Punkt und Nikolas kommt jetzt aus der hinteren Reihe.
Ich werde auch langsam warm, keine Sorge.
Sehr gut, sehr gut. Also, dann haben wir eine Frage, die sich jetzt auf einen aktuellen Filmstart bezieht. Und zwar ist die Frage von einem gewissen Hendrik Hader eingeschickt worden. Henning Hammer, Entschuldigung. Der fragt zum Start von The Dark Tower. Welcher ist der beste Stephen King-Film unabhängig von der literarischen Vorlage? So, Henning, ich glaube, du fängst auch an mit der Beantwortung.
So sieht's aus. Ich habe die Frage extra so gestellt, weil ich habe keine literarische Vorlage gelesen und ich wollte nicht, dass es mir wie Axel neulich ergeht. Und wenn da irgendeiner mit Literatur mir gekommen wäre, hätte ich blöd ausgesehen. Deshalb, was ist der beste Film von Stephen King? Ich wette mit euch, The Shining wird hier noch fallen. Wahrscheinlich wird noch, wie heißt der? Der hier auch schon oft genannt wurde. Stand By Me fallen. Aber ihr werdet alle ins Leere laufen, denn es gibt nur den einen Film und das ist Shawshank Redemption oder im Deutschen Die Verurteilten. Von Frank Darabont, der auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Stephen King aus dem Jahre 1994. Warum ist das der beste Film? Der beste Stephen King-Film. Erstens ist es von allen Filmen der beste. Ja, schreibt euch das auf. Zweitens ist Shawshank Redemption einfach der ultimative Gefängnis- und Insassenfilm. Es gibt, wenn du an einen Isolationsfilm denkst, der im Gefängnis spielt und da eine spannende Geschichte der Isolation und Geschichten von Kriminalität und Moral erzählst, dann ist Shawshank Redemption eigentlich fast schon der perfekte Film. wenn nicht sogar der perfekte Film. Aber das liegt vor allem daran, dass erstens die Besetzung wahnsinnig gut ist. Tim Robbins ist in keinem anderen Film so gut wie in Shawshank Redemption. Der Charakter bleibt die ganze Zeit undurchsichtig, er bleibt spannend. Er bietet uns am Ende einen Plot-Twist, den der Film nicht unbedingt braucht. Er läuft sehr nüchtern darauf hinaus und verwandelt ihn trotzdem. Morgan Freeman spielt eine typische Morgan Freeman-Rolle, aber durch die Off-Stimme und so weiter wird die so stark und auch dieses Zusammenspiel von den beiden Darstellern ist der Hammer. Das auf der Darstellerebene. Auf der inhaltlichen Ebene haben wir nicht nur eine Gefängnisgeschichte, wir haben eine der wenigen Stephen King-Filme, die auch einen ganz klaren gesellschaftlichen Bezug hat. Wir haben Fragen wie, ja, was ist kriminell, was ist nicht kriminell, was ist Schuld, so wie ja immer in dem Film damit gespielt wird, wir sind doch alle unschuldig hier und dann sind die Gefängniswärter, die irgendwie auch alles graue Figuren zwischen Schuld und Unschuld. Das ist wahnsinnig gut. Und dann verweist der Film natürlich auch noch, so wie es der perfekte Gefängnisfilm machen sollte, auf den Grafen von Monte Cristo. Das macht der Film auch noch. Und er ist sogar noch besser als jede Graf von Monte Cristo-Verfilmung. Das sind verschiedene Gründe, warum das der beste Stephen King-Film ist. Und ich freue mich schon gleich, gegen Shining und den anderen zu diskutieren.
Da würde ich sagen, Alex, machst du einfach mal weiter.
Ich finde es so schön, dass Henning diese Vorrede da gehalten hat, welche Filme noch alles fallen werden. Interessant, an Stand By Me hatte ich gar nicht gedacht. Ich wollte sowas sagen wie The Green Mile wäre vielleicht noch, auch Frank Darabont, wahrscheinlich irgendein Film, den man noch irgendwie ins Feld führen könnte. Aber es stimmt natürlich, es gibt natürlich nur eine richtige Antwort und das ist Shining. das ist einfach, finde ich, das ist einfach der Film, das ist ein Film, der ist so ikonisch, es ist völlig egal, ob der halt auf einem Film von Stephen King basiert, auf einem Buch oder Kurzgeschichte, Buch glaube ich, von Stephen King überhaupt basiert. Das ist einfach, wenn man an Jack Nicholson denkt, dann denkt man vielleicht noch an Wer will einer Flug übers Kuckucksnest, aber man denkt vor allen Dingen an Here's Johnny und wie er da durch die Tür bricht und man denkt an die Klaustrophobie dieses Films, wenn man an Stephen King denkt, an die Verfolgungsjagd im Labyrinth am Ende des Films, an die endlosen Flure, an die Zwillinge, die im Flur stehen. Es gibt sogar diesen Film, der nur verschiedene Theorien darüber enthält, was Stanley Kubrick alles kodiert hat in diesem Film. Der heißt irgendwie Room 16 irgendwas. Und also einfach, ich finde, das ist vielleicht so ein bisschen ein Thema bei mir, dass es mir immer so um Mythen geht, des Kinos und sowas. Das finde ich einfach, das finde ich immer das Besondere. Was wirkt nach, was hält nach von Filmen? Und da würde ich einfach sagen, wenn es um Stephen King-Verfilmungen geht, gibt es keinen Film, der so sehr einen Fußabdruck in der gesamten Geschichte der Popkultur hinterlassen hat, wie dieser Film von Stanley Kubrick. Und es ist einfach die perfekte Umsetzung und auch gleichzeitig so unabhängige Umsetzung, aber wir dürfen uns ja eh nicht auf die Literatur
ziehen. So sieht's aus.
Von diesem psychologischen Horror, für den Stephen King bekannt geworden ist.
Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass einer von euch Misery nimmt. Bin überrascht, dass das Misery keiner gemacht hat. Ich habe nicht Misery genommen, ich habe Stand By Me genommen tatsächlich.
Henning, dafür gibt es keine Punkte, das ist vorher gesehen. Keine Sorge.
Ich will ja nicht sagen, welche drei Filme bei mir in längeren Auswahl waren.
Ich habe tatsächlich überhaupt gar nicht an Shawshank gedacht, obwohl ich den erst vor kurzem geschaut habe. Aber okay, nein, ich habe Stand By Me genommen. Ich denke tatsächlich, weil er so, ich meine, ja, wir sollen nicht auf die literarische Vorlage zu sprechen kommen, aber es ist halt, wenn man das jetzt mal ganz kurz macht, dann ist das eine sehr untypische Stephen King-Geschichte, weil es halt keine Horror- oder Gruselgeschichte ist, sondern eine fast schon Coming-of-Age-Geschichte, würde ich sagen. Und im Gegensatz zu den Horrorfilmen, die wir halt auch jetzt, also halt The Shining ist ja ein Horrorfilm, ist das, denke ich, ein Film, der eine unglaublich wichtige Lektion über Freundschaft und Zusammenhalt enthält, der unglaublich toll erzählt ist und unglaublich toll gespielt. River Phoenix natürlich ist auch irgendwo ikonisch, würde ich sagen, diese Darstellung in dem Film. Und ich denke halt, dass es der Film ist, der am meisten ja, The Shining mag einen größeren Fußabdruck irgendwie hinterlassen haben, was Popkultur und so weiter angeht. Aber ich denke, Stand By Me ist von den genannten Filmen der persönlichste. Und der, glaube ich, am meisten vielleicht auch Menschen begleitet, wenn sie ihn in der richtigen Zeit ihres Lebens schauen. Also ich habe ihn halt auch jetzt erst vor kurzem leider gesehen. Ich kenne Menschen, die mit dem Film aufgewachsen sind und denen der unglaublich viel bedeutet. Immer noch. Und ja, deswegen finde ich es der beste von den dreien.
Ja, dann haut mal die Messer irgendwie aus den Taschen und zieht mal irgendwie euch die Kehlen auf.
Also erstmal möchte ich sagen, ich glaube, alle Filme, die wir hier genannt haben, sind ikonisch. Ich glaube, keiner dieser Filme wird nicht irgendwie zitiert, hat nicht irgendwie gewisse Bilder geprägt, die wir irgendwie kennen. Ob das Loch in der Wand ist bei Shawshank hinter dem Poster, ob das das Dreirad ist auf dem Flur bei The Shining oder halt die vier Jungs, die auf den Gleisen laufen bei Stand By Me. So gesehen würde ich sagen, tut sich das nicht viel. Wo ich aber den Unterschied sehe, und das ist bei Alex einmal, ist, da sind wir wieder bei einer Diskussion, die wir in der ersten Runde hier hatten. The Shining kannst du nicht mehr sehen, ohne dass du schon weißt, hier kommt Johnny, ohne dass du schon weißt, da ist das Dreirad auf dem Flur. Es gibt so viele ikonische Szenen, die einfach durch die Popkultur, weil er popkulturell so wichtig ist, schon verdorben sind. Wenn ich den Film heutzutage sehen würde, hätte ich das Gefühl, ich würde die Hälfte der Szenen schon kennen.
Moment, aber das macht den Film doch nicht schlechter.
Natürlich, weil meine Seherfahrung bei Shawshank, egal, ob ich schon mal was gesehen habe.
Nee, entschuldige, aber das ist einfach ein absolutes Nullargument. Das muss ich einfach, also du kannst einfach nicht sagen, weil die Geschichte schon so viel mit dem Film gemacht hat, ist der Film dadurch schlechter geworden. Das ist ja so unfair dem Film gegenüber. Das geht einfach gar nicht.
Ja, aber was soll ich denn gegen The Shining sagen? Zum Beispiel, dass man den nicht mehr gucken kann. Und dass der Horror veraltet ist und heute nicht mehr so zieht. Weil einfach der Horrorfilm sich seitdem weiterentwickelt hat und nicht jeder Schocker, den Stanley Kubrick damals gesetzt hat, den heutigen Horrorschau-Erwartungen noch entspricht. Das kann ich auch noch dagegen sagen. Ich habe nur die Tradition, die ich dir an den Kopf knallen kann. Bei Stand By Me würde ich sagen, die Geschichte ist ein bisschen zu banal. Sie ist eine persönliche, kleine Geschichte, aber Shawshank Redemption erzählt große menschliche Geschichten, sie erzählt eine gesellschaftliche Ebene. Wir haben eine totale Kritik an diesem ganzen Konstrukt der Gefängnisse, dass Insassen missbraucht werden. Das haben wir zum Beispiel heute jetzt auch gerade bei Serien wie Orange is the New Black und so weiter. Und das hat Shawshank Redemption schon vor 23 Jahren gemacht. Und dadurch ist auch die gesellschaftliche Komponente dieses Films sehr wichtig. So, jetzt bin ich fertig.
Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, dass ich Shawshank vor gar nicht so langer Zeit gesehen habe. Und tatsächlich fand ich ihn gar nicht mal so gut. Was natürlich jetzt wahrscheinlich sehr schockierend ist. Ich hatte eben gerade, was du gerade gesagt hast, was so dieses Offenlegen vielleicht auch von irgendwelchen Problemsituationen angeht, also weiß ich, Gewalt gegen Insassen und so, war ich gerade schockiert, als ich ihn jetzt letztes Mal geschaut habe, wie sehr er doch, obwohl er durchaus natürlich kleine Szenen von Gewalt und so weiter enthält und auch durchaus das eine oder andere unangenehme Thema anschneidet, doch sehr darauf bemüht ist, einem Mainstream-Publikum zu gefallen. Wir haben den ganzen Film über so ein Voice-Over von Morgan Freeman. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, die sehr repräsentativ dafür ist. Ich glaube, also die Hauptfigur Andy, gespielt von Tim Robbins, wird dann im Laufe seiner Zeit im Gefängnis auch immer wieder von irgendwelchen anderen Insassen zusammengeschlagen und womöglich auch vergewaltigt. Und das erste Mal, als das passiert, haben wir dann so eine Ausblende weiter nach hinten und dann fängt schon so diese süßliche Musik an und Morgan Freeman fängt dann an zu erzählen, ja, das war nicht das erste Mal, dass er verprügelt wurde oder vergewaltigt. Und das kehrt aber zum Beispiel auch nie in den Film zurück, weil das ist eben, glaube ich, dann dieser Punkt, wo der Film diese Grenze setzt. Wir können es vielleicht noch aushalten, dass man irgendein Gefängnisinsasse, den wir nicht kennen, abends vorm Schlafengehen verprügelt wird. Aber dass unsere Hauptfigur dann wirklich aktiv vergewaltigt wird im Gefängnis, das ist dann zu, das können wir dann unserem Mainstream-Publikum irgendwie nicht zumuten. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass der Film so ein bisschen süßlich drumherum erzählt, um das, was wirklich unangenehm ist an dieser Geschichte. Und also zumindest habe ich das so erlebt, als ich den jetzt vor kurzem gesehen habe. Und das würde ihn für mich in der Qualität schon, also halt, ich würde dann sagen, dass Stand By Me sowieso ein besserer Film ist. Plus, du hast gesagt, Tim Robbins war nie besser als in Shawshank.
Richtig.
Den widerspreche ich. In Mystic River finde ich ihn noch um einiges besser.
Ich nicht. Aber, ja, Alex?
In Dead Man Walking auch hinter der Kamera. Gut, ja. Nee, Quatsch, Blödsinn. Ist ja gar nicht, ne? Nee. Das ist der andere, ist Sean Penn. Nee, Sean Penn spielt vor der Kamera. Nee,
aber ich habe, glaube ich, erstmal ein bisschen was. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen was, was ich hier bei Nicolas. Also erstens, Mainstream, finde ich, ist keine Kritik. Ich meine, dein Film ist auch ein Mainstream-Film. Dein Film zeigt eine Leiche einmal kurz am Ende. In deinem Film werden die Sachen auch nicht explizit auserzählt. Die Kinder, der eine erfährt Schläge zu Hause, der andere wird irgendwie diffamiert dafür, dass er aus einer gewissen Familie kommt. Das wird auch nur durch Rückerzählungen erzählt. Das, finde ich, ist keine Kritik. Die Kritik wäre zu sagen, es wäre meiner Meinung nach, es würde gar nicht erzählt werden, dass er vergewaltigt wird. Er wird vergewaltigt und nach meiner Erinnerung wird dann gesagt, er hat im Laufe der Zeit nicht mehr drüber gesprochen und damit wurde impliziert, dass es aber noch immer ständig stattgefunden hat. Das zweite ist, dass im Zuge der Handlungsentwicklung Tim Robbins, also Andy, sich ja in dem Gefängnis eine immer bessere Position erarbeitet, die ja unter anderem dann auch dazu führt, eventuell, dass er nicht mehr so viel aushalten muss und deshalb und der auch in die Bibliothek versetzt wird. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, das ist vielleicht ein bisschen der Handlung geschuldet. Das so als kleine Erwähnung.
Fällt euch was auf? Shining scheint einfach irgendwie total unangreifbar zu sein.
Naja, außer, dass man ihn heute nicht mehr gucken kann.
Also ich finde halt wirklich, wenn man so in die Filmgeschichte zurückdenkt und die Stephen King und überhaupt Stephen King, natürlich Meister des Horrors und so, klar, dann fallen einem diese anderen Filme irgendwie auch ein, dann fällt einem auch ein, dass Frank Darabont, der hat ja auch sogar später nochmal einen Stephen King-Film gemacht, Green Mile und so, und The
Mist. Den habe ich zum Beispiel extra nicht genommen, weil ich da zum Beispiel so eine gewisse politische Ebene finde, die The Green Mile nicht wirklich so gut macht.
Ja. Aber ich finde, dann sticht halt, also Kubrick einfach als Filmemacher, ich würde sagen, in seinem Gesamtwerk gibt's sicherlich 2, 3 Filme, die nicht so universell geliebt werden, also zum Beispiel irgendwie Barry Lyndon oder so, aber The Shining ist halt einfach einer dieser Filme, die thronen so über allem, also eine, allein schon zum Beispiel auch technisch, ja, also die Steadicam ist ja in dem Film zum ersten Mal irgendwie sehr prominent eingesetzt worden als und was macht ein Stanley Kubrick, wenn er gerne er holt sich natürlich den Erfinder der Steadicam als Steadicam Operator an Bord und so, also einfach von seiner Wirkmächtigkeit und von seinem Status irgendwie als Dings. Ich glaube, Shawshank Redemption ist so ein Film, der ist so, und Stand by Me auch, das sind beides so irgendwie so Kultfilme geworden, ne? Die haben so sehr loyale Fans, die ihnen irgendwie so die Treue halten, auch beide sehr groß so
in diesem
amerikanischen Kanon irgendwie so der Nerds so ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, Shining ist einfach so, der ist über alles erhaben einfach.
Also Stanley Kubrick als alles erhabenen Regisseur zu benutzen, ist ein sehr guter
Aber Moment. Ich finde auch, dass Shining ein unglaublich universeller Film ist. Also ich finde, das, was so diesen kulturellen Status angeht, sind das alles drei natürlich Mainstream-Filme und Filme, die irgendwie jeder mal gehört hat und wahrscheinlich auch jeder mal gesehen hat. Ich finde halt irgendwie, würde Stand by Me sagen, dass es ein besserer Film ist als die anderen beiden, weil ich finde, dass er der universellste von allen ist, weil er die eine Geschichte erzählt, die irgendwo vielleicht auch alle Altersklassen anspricht. Also halt, natürlich habe ich gesagt, dass es ein Film ist, der Jugendlichen, die den gucken, während sie aufwachsen, wahrscheinlich unglaublich viel bedeutet und die irgendwo auch formt und irgendwie einen Einblick in diese Jugendkultur ermöglicht, aber gleichzeitig auch, finde ich, seine düsteren Themen quasi auch wirklich sehr hervorhebt. Also ich finde halt, es reicht dann schon zu sehen, dass der eine ein deformiertes Ohr hat, oder es gibt ja dann noch diese tolle Szene mit River Phoenix und Will Wheaton, wo River Phoenix dann weint. Also halt, der wirklich auch diese emotionalen Wahrheiten, die diese Geschichte beinhaltet, nicht scheut und auch herauskehrt und deswegen halt vor allem auch emotional unglaublich aufrichtig ist. Und das ist ein Film, den kann man als 16-Jähriger gucken und sich davon begeistern lassen, aber auch als 40- oder als 60-Jähriger. Und The Shining ist nun ein Film, der nun wahrscheinlich überhaupt nichts für Kinder ist. Und Shawshank, also vielleicht dann auch eher so im Jugendalter. Aber das sind beides keine Filme, die finde ich, so eine persönliche Beziehung oder die Möglichkeit haben, so eine persönliche Beziehung zu ihrem Publikum aufzubauen und die in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen und zu formen. Und das hat halt Stand by Me. Und deswegen ist er der beste Film.
Wir müssen mehr auf The Shining eingehen. Der ist mir zu gut.
Ich habe wirklich, als du es gesagt hast, habe ich überlegt, was
die Runde,
ich sagen
die Runde
kann.
Ist vorbei. Der Punkt ist schon verteilt, was er jetzt sagt.
Der Punkt ist ja schon verteilt. Das ist halt, können wir ja streben.
War schon vorher.
Ich gebe mal mein Feedback in die Runde. Henning,
Die, die zuerst genannt werden, haben meistens nicht gewonnen, übrigens.
Vielleicht ja noch. Vielleicht gebe ich mir selber den Punkt, weil ich am besten zugehört habe.
Nein, jetzt sag.
Du hast die Frage ja selber eingeschickt. Und die Frage war, was ist der beste Film? Und ihr habt das Beste alle unterschiedlich beantwortet. Ihr habt versucht, die Definition von gut und eben am besten unterschiedlich auszufüllen. Henning, du hast sehr umfangreich geantwortet. Das fand ich interessant in deiner Vorgehensweise. Irgendwie den ersten Punkt, da müssen wir nicht drüber reden. Du hast gesagt, das ist der beste Film, weil es der beste Film ist. Das ist so logisch gesehen.
Habt ihr euch alle notiert, ne? Hoffe ich.
So, jetzt nicht irgendwie die beste Argumentation. Du sagst, es ist halt ein, also es ist ein Gefängnisfilm, der sozusagen das, was er ist, am besten ausfüllt. Okay, das ist ein interessantes Argument. Dann ziehst du es weiter auf und gehst auf die Besetzung, du gehst auf den Inhalt, auf die Motive und hast, glaube ich, auch irgendwie noch einen Verweis eingebaut, den
der
ich nicht
Graf
so ganz...
Der Graf von Monte Cristo?
Habe ich als Argument nicht verstanden?
Naja,
die Runde ist vorbei.
Ich kann euch ja kurz erklären, der Graf von Monte Cristo wird gelesen und auch die ganze Handlung ist auf jeden Fall als intertextueller Verweis auf der Graf von Monte Cristo zu lesen.
Und das ist jetzt am besten, weil es der Graf von Monte Cristo ist oder weil es ein Verweis ist? Also das Argument dahinter war mir nicht so ganz klar. Und deshalb, wie gesagt, interessant, dass du diesen umfangreichen Modus gewählt hast, der mich aber nicht überzeugen konnte. Auch interessanterweise ist bei dir in dieser Runde der einzige Film, den ich gesehen habe. Ich kenne The Shining nicht.
Ja, und warum? Und weil er so gut ist.
Ich hätte eigentlich auch noch die IMDb erwartet. Ich hätte echt so ein Ding so, es gibt noch außer uns existierende Kriterien, also andere
da sind
Instanzen,
die
sagen,
auf einer Linie.
Nee, der gilt ja als bester Film in irgendwie über 200.000, 300.000.
Entschuldigung, bei Rotten Tomatoes sind Stand By Me und, oder da sind die auf jeden Fall gleich auf. Ich habe bei Rotten Tomatoes geguckt.
Deshalb. Okay, dann kommen wir zu Alex. Du kriegst nachher den Shitstorm auf Twitter ab, Henning. Das ist nachher so das. Aber ich finde, bei deiner Antwort lässt sich auch hier dieses Sendungsformat ganz gut erkennen. Ich glaube, dass du die richtige Antwort hattest, aber deine Argumentation hat mich nicht so ganz überzeugt. Und du hattest so ein bisschen das Problem, dass eine starke Antwort ja auch stark begründet werden musste. Und ich hatte den Eindruck, dass du Schwierigkeiten hattest, genau das zu formulieren, was bei uns allen irgendwie im Kopf als naheliegend mitschwingt. Und da hattest du auch wieder interessant, weil das, glaube ich, du als Typ bist. Du hast dann wieder das Medium aufgemacht, die Geschichte aufgemacht und deswegen auch noch zum Schluss da die Steadicam mit reingenommen und so. Alles sehr, sehr interessant und eben über Status hast du argumentiert und über eben diesen ikonischen Platz in der Filmgeschichte, ikonische Momente hast du rausgegriffen. Aber da fand ich das ein bisschen schwierig, denn die Brücke zu Bester zu schlagen. Es ist ein ikonischer Film, aber ein ikonischer Film muss nicht automatisch auch ein bester Film sein. Deswegen würde ich mich jetzt in dieser Runde, und das tue ich auch, für Stand By Me entscheiden, denn was ich da als Argument sehr interessant fand, ist, er ist persönlich. Es ist ein Film, der Menschen in ihrer Menschwerdung persönlich begleiten kann. Und ich finde, das ist ein starkes Argument zu sagen, weil was ist denn, was heißt schon bester? Das ist ein Wort, was man irgendwie ausfüllen muss. Und zu sagen, naja, es ist ein persönlicher Film. Es ist ein Film, mit dem Menschen wachsen können. Und dadurch ist es halt ein bester Film in diesem Kontext. Das finde ich halt viel zündender, als dann irgendwie so pseudo-objektive oder eben filmhistorische Dinge heranzuziehen. Ey. Kann man machen. Aber ich finde halt so zu sagen, und das hast du auch versucht, ich glaube, das war dir fast schon so ein bisschen unangenehm auf dieser Ebene manchmal zu argumentieren, aber das hat mich am meisten erreicht, wenn du sagst, der Film ist für mich persönlich und für viele persönlich so wichtig und so relevant, dann kann ich daneben sitzen und sagen, ich kenne den Film nicht, aber es ist ein Argument, was mich überzeugt. Deshalb geht der Punkt in dieser Runde an Nikolas.
Würdest du recht? Ich würde sagen, ich auch absolut. Gegen Stand By Me zu argumentieren.
Hier fallen die Punkte schon weg, Henning.
Ja, nein, aber wir können ja noch ein bisschen sprechen. Ich habe ehrlich gesagt The Shining bis heute nicht gesehen. Und das ist der einzige Grund, warum ich nicht diskutieren konnte. Und ich dachte, das wird mein stärkster Feind. Und ich fand das am Ende den können alle gucken, war auch ein hammer gutes.
Ich bin ganz froh gerade, aber ich habe den Punkt, jetzt kann ich es auch sagen. Ich hatte zuerst The Shining nehmen wollen, den hat Alex mir dann weggeschnappt. Und ich habe wirklich, als du es gesagt hast, von wegen, merkt ihr was, wir können gar nicht dagegen argumentieren, ich habe wirklich Hände gerungen quasi innerlich, aber mir ist nichts eingefallen. Das ist ein großartiger Film.
Ich hatte auch überlegt, bei hier, hattest du ja auch gesagt, hier Dings zu nehmen, Green Mile. Aber da habe ich dann nochmal so ein bisschen geguckt, dass das so mit dieser, der Schwarze opfert sich auf, um die Weißen zu halten, dass es da so eine leicht kritische Perspektive auf den Inhalt gibt. Das fand ich dann Green Mile nicht mehr so stark. Aber ich
bin lange nicht gesehen.
Aber es ist halt schwierig, wenn man so eine Antwort nimmt, bei der man dann irgendwie merkt, ach so, die muss ich jetzt auch noch begründen. Shit.
Stanley Kubrick.
Ja. Aber gut, dann kommen wir einfach mal in die vierte Runde.
Round 4.
Fight. Ich glaube, so langsam kriege ich das hier irgendwie auch raus, Henning. Irgendwie habe ich jetzt so einen leichten Flow drin.
Super, muss ich
nicht. Der ist gleich wieder weg, weil wir gehen in die Blitzrunden. Aber die vierte Frage, die vierte Runde, ebenfalls von Manfred Dreher eingeschickt, was, also schöne Fragestellung. Welchen Film kann man am besten schauen, wenn man melancholisch, in Klammern traurig ist? Ich fange einfach mal mit Alex an. Was ist deine Antwort dazu?
Also dieses, in der Fragestellung ist dieses melancholisch in Klammern traurig, das finde ich so ein bisschen schwierig, weil melancholisch und traurig sind schon sehr unterschiedliche Dinge, finde ich. Deswegen würde ich mich mal, und ich hoffe, die anderen beiden haben das auch so gemacht, auf melancholisch tatsächlich konzentrieren, was also bedeutet so eine Art bittersüße Traurigkeit, die irgendwie auch nicht unbedingt nur negativ ist, so wie Traurigkeit. Und ich finde tatsächlich, wenn man melancholisch ist, das kennt bestimmt jeder, dass er es irgendwie manchmal sich so fühlt. Was will man dann eigentlich? Ja, will man dann irgendwie etwas kriegen, was einen wieder fröhlich macht? So? Oder will man irgendwas konsumieren, was einen bestätigt in seiner Melancholie, womit man irgendwie denkt so, ah, jetzt erst recht und so. Und ich finde, es gibt eigentlich keine bessere Wahl als einen Film, der einem erklärt, dass beides zusammengehört, Fröhlichkeit und Traurigkeit, und dass man beides braucht, um irgendwie ein vollständiger Mensch zu sein. Und deswegen finde ich, Inside Out ist einfach der perfekte Film, denn der macht genau das. Er erzählt aus der Teenagerzeit sozusagen eines jungen Mädchens die Gefühle, die in seinem Kopf leben. Da gibt es also Joy, die Fröhlichkeit, die irgendwie Freude, die so ein bisschen so am Drücker sitzt, und Sadness im Deutschen finde ich sehr schön übersetzt, übrigens mit Kummer und nicht mit Traurigkeit, die irgendwie anfängt da eben halt Pubertät alles aufzumischen, und die beiden gehen dann halt gemeinsam auf eine Reise und merken sozusagen am Ende dieser Reise, dass sie beides brauchen, um dieses Mädchen in Balance zu halten als vollwertigen Menschen. Und um einen ganzen Mensch zu formen, irgendwie beides braucht, also beide Komponenten der Melancholie auch, ja, ein bisschen so die das Bittere und das Süße. Und wenn man den Film so schaut, zumindest ging es mir so, kann man so ein bisschen vielleicht, wie du in der ersten Runde erzählt hast mit Das Leben ist schön, man kann einmal so richtig schön heulen und danach fühlt man sich aber besser, weil man dann irgendwie so bestätigt ist und denkt, ich habe irgendwie so ein bisschen was über das Leben gelernt, ich kann vielleicht auch, damit habe ich jetzt ein bisschen irgendwie die Werkzeuge bekommen, mich aus der Melancholie selber zu entscheiden, ob ich wieder raus möchte oder nicht. Deswegen Inside Out, alles steht Kopf.
Geht gleich weiter, Nikolas.
Ich habe mir einen relativ neuen Film ausgesucht. Sogar so neu, dass er jetzt gerade auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Und das ist Certain Women von Kelly Reichardt. Der lief dieses Jahr auch im Kino, da habe ich ihn gesehen. Und war unglaublich berührt von dem Film. Aber davor nochmal, also ich bin die Frage sehr ähnlich angegangen wie Alex. Also man fühlt sich ja irgendwie immer manchmal melancholisch. Und wie du gesagt hast, ist das ja nicht unbedingt ein trauriger Zustand nur, sondern auch einfach vielleicht so ein bisschen so ein bittersüßer Zustand. Und ich kann halt dann immer nur von meiner persönlichen Seite irgendwie ausgehen. Und ich finde, das ist ein Gefühl, manchmal möchte man das vielleicht irgendwie beseitigen, dann guckt man eine Komödie oder so. Aber das ist auch ein Gefühl, in dem man zum Beispiel sehr gut schwelgen kann, finde ich, so ein bisschen. Und deswegen würde ich Certain Women als Antwort nehmen, weil das ist ein Film, der quasi auch Melancholie der Film heißen könnte. Weil es geht um
wie Melancholia?
Ich hoffe übrigens, dass der niemand genommen hat. Da geht es um vier oder fünf, je nachdem wie man zählt, verschiedene Frauenfiguren in unterschiedlichen Situationen, die alle in so einer gewissen Melancholie ja, schwelgen, sag ich mal. Das geht auch schon so ein bisschen ins Traurige rein. Aber es ist nie zum Heulen wie vielleicht Inside Out, sondern es bleibt immer auf so einer Ebene. Und ich finde, das Allerwichtigste dabei ist, dass der Film, wenn man den in so einer melancholischen Stimmung schaut, dann, glaube ich, ja, erweitert er quasi dieses Gefühl noch, weil halt dieser Film auch in seinen Bildern und in seinen Figuren unglaublich in einer Melancholie schwelgt. Was aber ganz besonders ist, ist dann das Ende des Films, weil der natürlich alle Erzählstränge mit diesen verschiedenen Frauen irgendwie beenden muss und verlässt sich sehr viel auf Close-ups und auf Gesichtsausdrücke. Und ich hatte dann das Gefühl, als ich den im Kino gesehen habe, dass er in dieser Melancholie und in dieser vielleicht bisschen anklingenden Traurigkeit von den Figuren so Hoffnungsschimmer findet, die so ganz, ganz subtil sind, also jetzt nicht so mit Faust in die Luft und ich bin wieder glücklich, sondern halt wirklich einfach nur so einen ganz dezenten Hoffnungsschimmer, der einen dann irgendwie aus dem Kino heraus noch begleitet. Und ich glaube, darum geht's ja vielleicht auch irgendwie dann bei der Melancholie, dass man nicht unbedingt da aus dieser Melancholie noch abrutschen möchte in ein wirklich traurig sein, sondern dass man vielleicht ein bisschen in diesem Gefühl schwelgen möchte, aber vielleicht doch auch so einen kleinen Schubser noch am Ende mitkriegen möchte. Und den hat mir Certain Women gegeben, als ich den im März, glaube ich, im Kino gesehen habe. Und ich war unglaublich berührt davon, wie einfach aufrichtig der erzählt ist. Deswegen Certain Women.
Henning, was lieferst du als
Antwort? Ja, ich fand die Frage, ich glaube, wir haben sie alle recht ähnlich aufgenommen. Das ist ja schon mal ganz gut. Dann sind wir argumentativ auf einer Wellenlinie. Ja, ich habe sie auch mich auf diesen melancholischen, auf dieses Bittersüße konzentriert und habe mich dann so auch so ein bisschen versucht, so reinzufühlen, wie man sich denn fühlt, wenn man melancholisch ist. Und für mich persönlich ist das irgendwie so, dass ich nicht nur jetzt irgendwie traurig oder glücklich bin, ich bin einfach sehr sensibel. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Haut aus Seidenpapier. Ich bin einfach sehr, sehr nah am Wasser gebaut, aber auch nah am Lachen gebaut. Und das ist genau dieser Punkt, den ihr auch schon aufgegriffen habt. Und da habe ich mich gefragt, und wann bin ich das am meisten? Und das ist für mich nachts. Das ist für mich nachts, wenn ich alleine bin. Und ich finde, besonders interessant wird es dann, wenn man nachts auf andere Menschen trifft und dann guckt, wie die Kommunikation stattfindet. Und wenn man sich dann einen Film rausschaut, kann es nur einen geben von einem Regisseur, der sich diesen Gefühlen so gut widmen kann. Und das ist Jim Jarmusch. Und der Film ist Night on Earth. Night on Earth erzählt, für alle, die ihn nicht kennen, 5 Geschichten, die alle in der gleichen Stunde auf der ganzen Welt verteilt erzählt werden, in der es immer um einen Taxifahrer und einen Passagier gehen, die in dieser Situation aufeinandertreffen. Und irgendwie entsteht immer eine gewisse Chemie. Und wie du es so schön gesagt hast, Alex, es muss witzig sein, aber es muss die schönen Seiten, aber es muss auch die dunklen Seiten abdecken. Und das macht dieser Film perfekt. Wir haben natürlich wieder Roberto Benigni, der eine der fantastischen, humoristischen Episoden erzählt als Taxifahrer. Dann haben wir zum Beispiel die erste Episode in Los Angeles mit Winona Ryder, die sich so ein bisschen distanziert verhält, aber wo man merkt, da steckt was hinter. Dann haben wir die New York-Episode mit Armin Müller-Stahl und als Helmut und Yo-Yo von Giancarlo Esposito gespielt oder wie man ihn ausspricht. Und Paris natürlich. Und aber die wichtigste Episode ist natürlich die letzte Episode in Helsinki. Es ist ja, wenn man melancholisch drauf ist, gibt es ja nichts, was einem besser hilft, als jemanden zu treffen, der einem zeigt, dass es einem nicht so schlecht geht. Weil es könnte noch viel schlimmer sein. Und das ist die Helsinki-Episode. Die Helsinki-Episode besteht daraus, dass 3 Trunkenbolde sich ein Taxi rufen und bei denen läuft gerade alles schlecht. Die haben sich so betrunken, weil sie Frau verlassen haben und so weiter und so fort. Und du merkst sofort, da ist die Trauer, da ist die Melancholie einfach in den Charakteren so tief verwurzelt. Und dann erzählt der Taxifahrer seine Lebensgeschichte. Und wer da nicht nur das Heulen anfängt und sich am Ende aber trotzdem durch die fröhlicheren Episoden davor genau in dieser Spannbreite der Melancholie aufhält, ja, dem kann ich nicht helfen. Aber auf jeden Fall ist der beste Film, wenn man melancholisch ist, Night on Earth von Jim Jarmusch. Außerdem erzählt er eine globale Melancholie, indem er einmal um die Welt reist, um die Melancholien der verschiedenen Länder aufzuzeigen.
Also ich habe ganz stark den Eindruck, dass man auf einer bestimmten Ebene nicht diskutieren kann und das ist natürlich einfach die, wie jeder von uns 3 Personen seine persönliche Melancholie erlebt und was er dafür vielleicht am stärksten als Antidot braucht. Ich glaube, die Ebene sollten wir hier vielleicht besser nicht aufmachen. Aber was ich interessant finde, ist, dass ihr anscheinend beide Filme gewählt habt, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt irgendwie das auf möglichst viele Personen verteilen. Auf möglichst viele Episoden verteilen. Also du hast gesagt, Certain Women, den ich leider nicht gesehen habe, hat irgendwie mehrere Episoden, mehrere verschiedene Personen, die unterschiedliche Dinge durchleben. Von Night on Earth habe ich schon viel gehört, aber ich habe ihn auch immer noch nicht gesehen, leider.
Ich habe The Shining nicht gesehen.
Und aber das scheint ja das Gleiche zu sein. Also irgendwie ist es irgendwie für euch, für Melancholie braucht es irgendwie anscheinend mehrere verschiedene Personen, auf die man das aufteilen kann. Und ich finde, deswegen ist mein Film dem Ganzen halt doch extrem überlegen, weil er es halt tatsächlich auf eine Person runterbricht und in diese Person reinguckt und in dieser einzelnen Person eben mit ganz vielen interessanten Metaphern dieses Gefühl ergründet.
Das finde ich ehrlich gesagt genau andersrum. Was du darstellst, ich finde, wenn man melancholisch ist und wenn man vielleicht einen Hang dazu hat, sich wirklich auch schlecht zu fühlen, dann ist das Schlimmste, was man sich fühlen kann, alleine. Dass man das Gefühl hat, man ist der Einzige, dem es so geht. Und das macht Night on Earth nicht. Night on Earth erzählt, es geht egal, in welchem Land geht es Menschen so. Night on Earth erzählt die Melancholie in allen ihren Facetten. Sie kann irgendwie durch einen absurden Humor, durch einen schwarzen Humor, sie kann durch die tiefste Trauer erzählt werden, aber es ist immer Melancholie. Bei dir hätte ich eher das Gefühl, wenn ich melancholisch bin, natürlich ist das Ende, wo Trauer erst die Bedeutung bekommt und dadurch sich auch diese Vermischung angedeutet wird. Da gebe ich dir recht. Aber bis dahin habe ich auch sehr viel von einer Ästhetik auch, die mir in meiner Melancholie irgendwie nicht so nahe kommen würde. Night on Earth hingegen hat eine sehr, sehr dunkle Ästhetik. Der Film fängt die Nacht perfekt ein. Er bezieht sich auf diese Sensibilität auch in der Filmsprache. Und da wäre mir, glaube ich, alles steht Kopf ein bisschen zu knallbunt. Den würde ich mir nicht um 2 Uhr nachts angucken. Da wäre der mir ein bisschen zu bunt und ich würde auch mich an Joy, glaube ich, eher ein bisschen stoßen, als dass sie mich jetzt sofort abholen würde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich finde es irgendwie interessant, weil ihr habt beide Filme genommen, ihr redet immer halt von diesen emotionalen Extremsituationen, weil ich habe Night on Earth leider auch noch nicht gesehen, Inside Out habe ich gesehen und das ist ja wirklich ein Film, da liegen Lachen und Weinen ganz nah beieinander und auch immer sehr stark, also es ist ein super lustiger Film, es ist auch ein super trauriger Film und ich denke, all das kommt irgendwie darauf zurück, wie du schon gesagt hast, wie wir mit unserer Melancholie selber umgehen und es ist halt immer so die Frage, wenn man melancholisch sich fühlt, was sucht man denn dann für einen Film aus? Sucht man einen Film aus, bei dem man jetzt unglaublich viel lachen möchte? Weil das hast du sehr schön beschrieben mit, man fühlt sich dann sensibel und man ist super nah am Wasser gebaut, aber auch super nah am Lachen. Die Frage ist, was möchte man dann machen? Möchte man jetzt aufgemuntert werden?
Night on Earth möchte man
gucken. Es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die dann, wo man dann denkt, ich bin melancholisch, ich würde einfach mal wieder so richtig gerne einfach nur 2 Stunden durchheulen. Und ich habe halt, also bei mir ist es so, dass ich dann das Gefühl hatte, Certain Women ist halt ein Film, der halt weder in dieses super viel Lachen noch in dieses super viel Weinen ausbricht, sondern halt auf dieser melancholischen Linie irgendwie bleibt. Und ich habe mich irgendwie sehr gestoßen an dem letzten Argument, was du gebracht hast, mit der Helsinki-Episode, wo dann jemand erzählt von seinen Problemen und wo einem dann klar wird, dass es immer irgendjemandem schlechter geht. Ich glaube, wenn ich melancholisch bin, weil ich vielleicht irgendwie Probleme habe oder weil ich traurig bin, dann ist das Letzte, was ich hören möchte, dass es das ist ja so ein klassisches Argument, was man dann vorgebracht bekommt.
Ja, genau, denk mal an die Kinder in Afrika.
Genau, ja, irgendjemandem geht es immer schlechter. Das, so als würde das dann die eigenen Probleme weniger wichtig machen, weil die eigenen Probleme sind in diesem Augenblick ja das Wichtigste. Und dann sehe ich lieber halt einfach nicht, ich möchte dann nicht von einem Film diktiert bekommen, dass es irgendjemandem schlechter geht und dass ich deswegen nicht mehr traurig oder melancholisch zu sein habe.
Dann solltest du die Helsinki-Episode wirklich mal gucken, weil das macht der Film überhaupt nicht. Vielleicht habe ich es falsch dargestellt, aber im Prinzip, jetzt kann ich es ja erzählen, es geht darum, diese 3 Trunkenbolde haben sich betrunken, weil der eine von seiner Frau verlassen wurde und seinen Job verloren hat. Und dann erzählt der Taxifahrer, dass er ein Kind verloren hat, dass sie seit Jahren probiert haben, ein Kind zu kriegen und dass das, es ist nicht, der Film sagt einem nicht, was man zu fühlen hat, aber das Ende ist, dass die drei Trunkenbolde am Ende noch mehr heulen, weil es dem auch so schlecht geht und am Ende liegen sich eigentlich eher alle in den Arm. Also es ist eher eine Verbrüderung in der Melancholie.
Es ging jetzt auch gar nicht unbedingt jetzt gegen den Film, den ich ja nicht gesehen habe, mehr gegen die Art und Weise, wie du es argumentiert hast.
Genau. Außerdem finde ich, du sagst, dass 13 Women irgendwie nicht so weder Fleisch noch Fisch ist. Man kommt nicht so richtig ins Weinen und man kommt auch nicht so richtig ins Lachen und dann frage ich mich, wo bleibt der kathartische Faktor? Wo bleibt, dass ich mir die Melancholie aus meinen Augen heulen kann oder dass ich sie mir aus meinen Gesicht lachen.
Genau, darum ging es ja bei meiner Argumentation. Ich habe gesagt, Melancholie ist nicht unbedingt nur, es ist halt nochmal was anderes als traurig sein. Es ist nicht unbedingt ein Gefühl, was ich jetzt loswerden muss, sondern es ist auch ein Gefühl, in dem man durchaus schwelgen kann. Ich kann zum Beispiel persönlich sagen, ich schwelge manchmal ganz gerne da drin. Und dann schaue ich halt lieber einen Film, der mir dieses Gefühl vermittelt und der halt genauso, also wie du es beschrieben hast, genauso würde ich Certain Women tatsächlich beschreiben, wenn ich über den Film schreiben müsste. Das ist ein Film, der hat so eine dünne Haut, der ist so nah am Wasser gebaut, aber er weint halt trotzdem nie. Aber, also lustig ist er nun vielleicht nicht unbedingt, aber es ist einfach ein unglaublich sensibler Film. Und wenn ich selber so sensibel mich fühle, dann suche ich vielleicht eher nach Filmen, die dieses Gefühl für mich reproduzieren und von denen ich mich dann irgendwie verstanden fühle und wo ich mich auch von den Figuren verstanden fühle und mich auch eher mit denen identifizieren kann, halt nicht mit jemandem, der dann total kathartisch anfängt zu weinen oder anfängt zu lachen, sondern jemand, der mein eigenes Gefühl irgendwie repräsentiert.
Dieses Verstehen fühlen, das ist ja genau das, was mein Film macht, ne? Also der ist ja wirklich so, der erklärt mir, was gerade in mir vorgeht und damit ich dann das Gefühl habe, jetzt, okay, dann gelingt es mir auch, entweder, ich finde, er lässt mir halt die Wahl, entweder ich kann es dadurch überwinden, weil ich es jetzt verstehe, oder ich kann das dann erst richtig genießen, weil ich jetzt es verstehe.
Auf der inhaltlichen Ebene ihr beide eine sehr ähnliche, hab ich das Gefühl, macht ihr das so okay, aber ich habe den einzigen Film, der es auf ästhetischer Ebene genauso aufgreift. Night on Earth ist der Film, den man gucken, der auch in der visuellen Sprache, nicht nur in der Geschichte und in den Charakteren, das so gut aufgreift, wie man, also es ist einfach, es ist ein weltweiter, intimer Raum, der in diesem Taxi stattfindet. Das Taxi wird zu einem Raum der Begegnung zwischen zwei Individuen, die ihre Seele offenbaren. Und das fehlt mir in euren Filmen irgendwie total. Das eine ist quietschbunt und das andere sind so ein paar Frauen,
halt, wo
keiner glücklich und keiner traurig
ist. Das ist halt auch deswegen quietschbunt, weil es natürlich halt auch nicht nur für Erwachsene funktioniert, ne? Sondern halt vielleicht auch für Kinder oder für Heranwachsende, die selbst vielleicht zum ersten Mal erfahren, was das eigentlich ist und wie sie sich gerade so fühlen.
Ich habe noch ein letztes Argument gegen Alles steht Kopf, das will ich noch kurz bringen. Es gibt 5 Gefühle in diesem Film und keines davon ist Melancholie.
Ich mach da mal die Klingel an. Ich wollte schon lange klingeln.
Pen Drop.
Ja.
Der kleine armselige Bruder des Mic Drop.
Ich hätte nicht gedacht, dass diese Frage so, so schwierig wird. Also das war hier für mich gerade, ihr habt es nicht mitgekriegt, weil dieser Punkt nur in meinem Kopf gewandert ist, aber es war ein Tennisspiel. Also dieser Punkt ist die ganze Zeit über den Tisch gewandert, wie bei so einem Ping-Pong-Spiel, hin und her, hin und her, hin und her. Ich versuche mal ein bisschen ich sehe mehrere Ebenen, wie man diesen Punkt jetzt verteilen könnte. Und ich habe mich, glaube ich, noch nicht so ganz entschieden, wie ich ihn verteilen werde. Aber die erste Ebene ist irgendwie ein bisschen mehr auf den Film geguckt. Ja, da kann man halt auch wieder vielleicht das Format ein bisschen falsch verstehen, weil ich kenne halt in dieser Auflistung nur Inside Out und bin da sozusagen, bin dem Film auch sehr nahe. Ich mag den Film sehr gerne und deswegen konnte ich sehr gut nachvollziehen, was Alex argumentiert hat und dachte irgendwie so, also in der Filmauswahl würde ich den irgendwie nehmen. Dann ist natürlich die nächste Frage, man könnte ja auch irgendwie nach der eurer Beschreibung von Melancholie die Punkte verteilen. Ja? Also wie habt ihr jetzt diesen Moment der Melancholie beschrieben und definiert? 3 völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Hatte Alex ja auch so schön irgendwie schon herausgearbeitet. Also bei Alex habe ich irgendwie rausgehört, dass es darum geht, die Melancholie zu verstehen und sich danach besser zu fühlen. Bei Nicolas geht es eher darum, dass man in diesem Gefühl schwelgen bleibt und eben gar nicht erst in Extremen hin und her schwanken will, sondern sozusagen in dieser Mitte so lange wie möglich existieren möchte. Und bei Henning ist es eher so, dass man zwar auch irgendwie in dem Gefühl bleibt, aber durch die Außenwelt, du hast es irgendwie so als globale Melancholie hast du irgendwie beschrieben, ja, also dieses eben nicht in Isolation gehen, wie irgendwie bei Inside Out, sondern gerade den Weg nach draußen zu wählen. So, auf der Ebene könnte ich jetzt irgendwie einen Punkt verteilen und sagen, je nachdem, welche Melancholie mir näher liegt, kann man einen Punkt verteilen, aber es geht ja eher darum, und das macht es jetzt noch schwieriger, in der Argumentation den Punkt zu verteilen, und da hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass Alex vielleicht ich hatte das Gefühl, auch da ist wieder so ein bisschen das Problem. Der Film ist sehr stark und ich habe die Argumente da nicht so ganz rausgehört. Ja, das war so ein bisschen schwierig. Und bei Henning war das, du hast versucht, viele Punkte auch aufzumachen. Du hast auch gut gekontert Richtung Inside Out. Du hast die Ästhetik mit reingenommen. Also du hast dich dann auch wieder auf den Film konzentriert und hast versucht, da auch irgendwie Punkte zu sammeln. Gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, dass Nikolas auch wahnsinnig gut dann wieder an Henning gekontert hat. Also du hast Hennings Antwort auch schon gut angegriffen und gut hinterfragt. Und deswegen würde ich Nikolas den Punkt einfach geben. Ich hatte das Gefühl, das war der stärkste Konter bisher in all diesen Runden und durch den Konter gibt es den. Ja.
Das wird der größenwahnsinnig.
Ein Punkt für Nikolas und ich muss ja immer, also Henning, dieses Multitasking, ich weiß nicht, wie du das machst, aber so.
Ich vergesse auch immer Jingles.
Du hast ja auch echt.
Jetzt schlägst du dich sehr gut.
Dankeschön. Ich brauche immer fünfmal so lange, glaube ich,
als es irgendwie nötig ist.
Kommen wir aber zur Runde 5.
Round 5. Fight.
So, es ist die letzte Runde im ersten Teil. Nikolas ist schon mal ganz gut dabei mit 2 Punkten. Alex und Henning jeweils 1 Punkt. Ich habe das Gefühl, sie sitzen auch noch an den beiden Enden dieses Tisches. Boah. Hier wird schon mal ein bisschen Knochen geknackt. Hier wird gleich, also den Tisch stehen lassen, Jungs. Ne? Jetzt nicht hier irgendwie irgendwas umschmeißen, weil wir wollen ja bei den Argumenten bleiben. Und ich finde, das kann man sehr gut mit der 5. Frage
machen. Ja, ist meine Herzensfrage.
Ja, ich hoffe auch. Vielleicht ist es auch eine andere Frage. 5. Frage. Zum Start von Emoji der Film ist mir aufgefallen, dass Sir Patrick Stewart im Original das Poop-Emoji spricht. Den Hundehaufen, den Scheißhaufen. Interessante Castingwahl, aber wer ist denn eurer Meinung nach viel besser für diese Rolle geeignet? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Nikolas an. Was ist da deine Antwort?
Ja, also ich habe die Emoji-Movie nicht mehr angeschaut, aber also was man bis jetzt so hört, ist das ja wohl ganz furchtbar katastrophal, der Film. Das war ja, glaube ich, aber irgendwie auch schon abzusehen. Und deswegen war mein erster Gedanke, weil ich halt auch das irgendwie sehr schockierend fand, dass Patrick Stewart diese Rolle spielt. Und jetzt noch umso mehr, weil ich Patrick Stewart natürlich auch ganz toll finde und ihm das nicht wünsche, Teil dieses Films zu sein und damit jetzt assoziiert zu werden, war halt mein erster Gedanke, wem gönne ich denn diese Rolle? Wem gönne ich denn den Poop-Emoji in einem Emoji-Film zu sprechen? Und jetzt auch noch Teil dieses super schlecht rezensierten Films zu sein. Und die Antwort, die mir dann eingefallen ist, war dann gleichzeitig auch super interessant, einfach noch auf einer inhaltlichen Ebene. Und das ist Eddie Redmayne, von dem ich als Schauspieler kein großer Fan bin. Deswegen finde ich es erstmal ganz toll, dass da mit dem Poop-Emoji und Eddie Redmayne durchaus, finde ich, 2 Dinge zusammenkommen, die zusammengehören. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwie interessant, weil er bis jetzt, die Rollen, die er gespielt hat, das waren immer auch unglaublich sensible Figuren, die auch immer sehr nah am Wasser gebaut sind, in hier The Danish Girl und The Theory of Everything und auch sogar in seiner Rolle in Fantastic Beasts. Also es ist ein sehr sensibler Schauspieler und deswegen
immer auf den Bogen gespannt.
Deswegen fand ich es halt interessant, weil es geht ja wohl in dem Film darum, dass die Hauptfigur, also das Haupt-Emoji, ist dieses Meh-Emoji und er fühlt sich halt in seiner Rolle nicht so ganz zufrieden. Dazu spanne ich jetzt den Bogen, wie muss sich denn dann das Poop-Emoji fühlen in seiner Rolle als wandelnder Scheißhaufen? Und da hätte ich mir dann im Gegensatz zu Patrick Stewart, der da mit Sicherheit auch ganz viele lustige Witze macht, hätte ich mir, glaube ich, lieber einen Poop-Emoji in der Existenzkrise gewünscht. Also der auch überhaupt nicht mit seiner Rolle zufrieden ist und seine Bedeutung, die er quasi ausfüllt. Und da kann ich mir tatsächlich dann als Stimme im Original sehr gut diese brüchige, ich fange gleich an zu weinen, Stimme von Eddie Redmayne vorstellen. Deswegen Eddie Redmayne.
Interessante Wahl. Henning, was ist da deine Antwort auf diese Frage?
Als ich mich mit dieser Frage intensiv auseinandergesetzt habe, habe ich mich erst einmal gefragt, was ist überhaupt Poop? Was ist Kot? Und wofür steht das in unserer Gesellschaft? Und dann habe ich mir verschiedene Charaktere und Schauspieler angeguckt und geschaut, welcher Schauspieler hat in diesem Thema schon bereits Erfahrung sammeln können? Einerseits. Die zweite Fähigkeit, die dieser Darsteller mitbringen sollte, ist Wandelbarkeit. Er sollte sich in sämtliche Rollen nicht nur rein denken können, sondern rein leben und diese auch darstellen können. Die dritte Kraft, Humor. Dieser Darsteller muss witzig sein, aber er darf nicht zu groß sein. Das Poop-Emoji hat nur 8 Sätze oder so im Film. Also man sollte jetzt auch nicht zu sehr auf große Darsteller setzen. Also habe ich mir gedacht, nutzen wir diese Rolle, um einem Schauspieler und Komödianten eine Chance zu geben, der sie redlich verdient hat. Und das ist Michael Kessler. Michael Kessler ist nicht nur bekannt als Klausi aus Manta Manta, wo er schon in den Stiefel pinkeln durfte. Nein, Michael Kessler zeigt immer wieder in seiner Rolle, also nicht in seiner Rolle, sondern in seiner Funktion in Kessler ist, dass er es versteht, sich investigativ in Rollen hineinzuversetzen und diese mit Hilfe einer aufwendigen Maske auch darstellen zu können. Deshalb sage ich, Michael Kessler würde das perfekte Poop-Emoji spielen. Er wäre der einzige Charakter, der es nicht nötig hat, animiert zu werden, sondern durch eigene Maske dieses Emoji darstellen kann. Dadurch würde er die Brücke zwischen Mensch und Emotion schlagen können. Außerdem hätten wir einen ähnlichen Effekt wie damals bei Burt Wonderstone, wo Michael Bulli Herbig eine kleine Nebenrolle spielen durfte, dass Michael Kessler in einer Rolle, die uns eh nicht auffallen würde, einfach mal zeigen kann, dass er auch auf dem internationalen Markt locker mithalten kann. Deshalb, Michael Kessler ist das Poop-Emoji.
Ich habe da eine Verständnisfrage, ganz kurz nur. Hast du jetzt gerade davon gesprochen, dass es per Motion-Capture-Verfahren, so wie Andy Serkis Affen spielt, Michael Kessler das Poop-Emoji spielen soll? Oder ist es eher eine Form von Kostüm und Maske,
die da benutzt wird? Es ist Kostüm und Maske. Wer Kessler ist, kennt, weiß, dass Michael Kessler das perfekt beherrscht. Okay. Wie ein Chamäleon, wie bei die Tribute von Panem.
Deine Antwort war leider schon vorbei, das war nur kurz als Verständnis, damit ich das einordnen kann. Okay, interessant. Alex, was ist deine Antwort?
Wer kriegt die Scheiße? Ihr habt beide Dinge gemacht, mit denen ich total gerechnet habe. nämlich, ihr habt erstens die Frage nicht wirklich ernst genommen.
Wie bitte?
Und zweitens habt ihr euch irgendwie auf Leute eingeschossen, die ihr nicht leiden könnt. Weil das ist natürlich das Naheliegendste, dass man sagt, naja, das Poop-Emoji, dann habe ich doch erstmal die Gelegenheit, irgendwie jemanden so richtig in die Pfanne zu hauen, ja.
Oh ja.
Also, zumindest glaube ich, so einen Hauch von Ironie rausgehört zu haben, in dem, was Henning so gesagt hat.
Können wir gleich drauf eingehen.
Und du hast ja sogar zugegeben, Nico, dass du Eddie Redmayne nicht so magst. Ich finde tatsächlich, dass Patrick Stewart schon eine ziemlich gute Wahl ist, weil die naheliegende Dings ist ja jemanden zu nehmen, den man halt irgendwie blöd findet. Aber das Geile an Patrick Stewart ist ja, dass er eben gerade dafür steht, dass er halt so irgendwie rein ist, ja. Also er ist irgendwie so ein distinguierter Typ, der aber gleichzeitig dafür bekannt ist, dass er halt Asche kicken kann, wenn es drauf ankommt irgendwie. Und ich finde, dann müsste man einfach nur jemanden nehmen, der das Ganze noch steigert. Und deswegen ist meine Antwort Emilia Clarke.
Ich dachte Ian McKellen.
Nee, ich finde, man muss das an die nächste Generation weiterreichen. Und ich finde Emilia Clarke, eine britische Mimin, am besten bekannt natürlich für ihre Rolle als Daenerys Targaryen, also ähnlich wie Patrick Stewart, quasi so ikonisch mit einer Rolle verbunden, die irgendwie Reinheit und irgendwie Klarheit in irgendeiner bestimmten Art und Weise verkörpert und trotzdem total ass-kicking und distinguiert und so und königlich, perfekt für das Poop-Emoji. Man muss das Poop-Emoji einfach veredeln, so gut es geht. Und das könnte Emilia Clarke einfach perfekt.
Na dann, haut mal raus.
Also erstens muss ich das korrigieren. Ich habe Michael Kessler für seine gesamte Bandbreite und sein ganzes Können gelobt. Wer Ironie daraus hört, der hat mir nicht zugehört. Michael Kessler ist nicht irgendjemand. Wer Kessler ist, kennt und wer Manta Manta gesehen hat, weiß, es gibt keinen Darsteller, der in seiner Biografie einfach genau das mitbringt, was ein Poop-Emoji in sich trägt. Ein Poop-Emoji trägt in sich die Vergänglichkeit des Lebens, aber trotzdem auch der humoristische Umgang damit, weil es ja trotzdem lacht. Und da sehe ich Michael Kessler viel stärker als eine Emilia Clarke, die schon in Terminator gezeigt hat, dass sie außerhalb von Game of Thrones nicht so richtig punkten kann. Und bei Eddie Redmayne klingt das ehrlich gesagt genau wie bei Patrick Stewart. Da kann ich auch Patrick Stewart nehmen. Ich nehme irgendeinen intelligenten Darsteller, von dem man da nicht mit rechnet, und der macht das jetzt nochmal. Aber nutzen wir doch diesen Charakter. Ich meine, wer braucht den? Wir brauchen niemand, aber nutzen wir doch den Charakter, um jemandem eine Chance zu geben, der sie wirklich verdient hat. Ich meine, Emilia Clarke ist in der Serienwelt eine der größten Darstellerinnen, die es gerade gibt. Eddie Redmayne hat in Danish Girl, er hat, ich glaube, er hat doch auch Dings gespielt hier, ne?
Stephen Hawking.
Stephen Hawking, er hat einfach bewiesen, dass er es kann. Ja, weil das wäre ganz witzig, wenn es mal wieder ein großer Schauspieler ist. Aber ganz ehrlich, der Film, der ist doch eh nix. Keiner guckt den. Aber wenn irgendeiner, wenn einfach ein deutscher Comedian in diesem Film beweisen kann, dass er nicht nur national, sondern auch international punkten kann, das ist doch einfach viel stärker, als irgendeinem, der eh schon groß ist, für einen billigen Gag da reinzuziehen.
Aber das amerikanische Publikum hat doch überhaupt gar keine Ahnung, wer Michael Kessler ist.
Aber danach werden sie sich fragen, wer ist dieser Mensch, der es geschafft hat, ein Poop-Emoji darstellerisch und auch ästhetisch so darzustellen? Und dann wird man sich schon fragen, wer Michael Kessler ist. Außerdem sollte man das nicht zu willkürlich nehmen, weil die Filmemacher schon oft gucken, auch auf kleine Nebenrollen, die sie dann in Zukunft für größere Rollen besetzen können. Das alles könnte Michael Kessler sein.
Aber ich weigere mich vehement dagegen, dass Eddie Redmayne einfach nur sozusagen, also genau die gleiche Wahl wäre wie Patrick Stewart zum Beispiel.
Ja, die Motivation ist doch die gleiche.
Nee, das ist ja genau die Sache halt. Patrick Stewart ist ja halt, das hast du ja auch so beschrieben, halt so einfach so ein altehrwürdiger Schauspieler, den irgendwie alle bewundern, der dann aber zum Beispiel auch am meisten bekannt ist, irgendwie durch seine Rolle in Star Trek. Ich hatte ja nun auch gerade beim Poop-Emoji drüber geredet, dass ich mir eher vom Thema und von der Geschichte des Films her, wo es ja anscheinend darum geht, dass jedes Emoji nur immer eine Emotion ausleben darf, nämlich die ihm zugeteilt wurde, dass man da nicht unbedingt mit zufrieden sein muss. Und das finde ich halt irgendwie so spannend, weil, also ich glaube, wir wären alle gerne, vielleicht wenn wir alle gerne ein Emoji wären, wäre keiner von uns gerne das Poop-Emoji. Und dass halt die Figur dann, wenn wir jetzt schon auf dieser Ebene bleiben, dass wir die irgendwie durchpsychologisieren, dass wir dann dabei bleiben, dass das Poop-Emoji vielleicht nicht unbedingt super begeistert ist von seiner eigenen Existenz, dass ich dann da eher so eine gebrochene Figur in der Existenzkrise hätte. Und für die wäre halt Eddie Redmayne für mich perfekt, weil ich ja finde, dass er so eine, sowieso immer, ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Eddie Redmayne sehe, dann schwimmen seine Augen im Wasser und da zucken ganz viele Mundwinkel und andere Muskeln im Gesicht, halt, als würde er gleich anfangen zu weinen, und das höre ich auch immer aus seiner Stimme heraus. Deswegen hätte ich, wenn ich so ein Poop-Emoji in der Existenzkrise sehen würde, dann würde ich da am liebsten Eddie Redmayne Stimme zuhören.
Aber wer kann das besser als jemand, der schon in zig Staffeln bewiesen hat, dass er sich wirklich in die tiefen Emotionen verschiedenster deutscher Prominente einfühlen kann? Also Michael Kessler ist ja nicht nur ein Darsteller und ein Comedian, er hat ja die Empathie und das Einfühlungsvermögen für sämtliche Rollen einfach perfektioniert.
Aber wäre er damit dann nicht vielleicht für eine andere Rolle in dem Film viel besser geeignet auch?
Welche denn?
Naja, von irgendeinem anderen Emoji halt oder von mehreren Emojis
aber am besten. Da kommt ja die schauspielerische Biografie des Klausis in Manta Manta dazu. Ich meine, keine von euren Darstellern hat irgendwo schon mal bewiesen, dass er sich mit Urin- und Kot-Themen auskennt.
Also ich habe Kessler ist nie gesehen. Ich kenne Kessler tatsächlich nur aus einer Nebenrolle in Pastewka.
Und Manta Manta.
Okay. Und Manta Manta habe ich nie gesehen. Aber die einzige Rolle, in der ich Michael Kessler je gesehen habe, ist die Nebenrolle als Michael Kessler in Pastewka. Und da tritt er tatsächlich immer nur auf, damit Witze über seine große Nase gemacht werden können. Und nie wegen irgendwas anderes. Und wenn wir jetzt von so einer Nebendarstellerqualität sprechen, dann hat Michael Kessler für mich da irgendwie nicht so irgendwie irgendwas Besonderes.
Aber ihr müsst auch mal aus Produktionskostenrichtung gucken. Ich meine, Emilia Clarke und Eddie Redmayne, Eddie Redmayne, wie teuer ist der gerade für 8 Sätze? Emilia Clarke bei ihrem Game of Thrones Hype. Die kosten einfach. Frag Michael Kessler, der wird sich die Finger danach lecken und macht das für ein Zwanni oder so.
Mir tut es extrem leid, dass ich nicht in die Blitzfragerunde komme, aber ich gebe mich geschlagen.
Interessant. Interessante Runde. Achso, ich muss ja erstmal klingeln hier. Okay. Sehr, 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 sehr interessant. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Frage auch so viel Potenzial liefert. Ihr habt euch da teilweise sehr gut reingedacht. Gut, ich meine, Alex, du hast im Grunde genommen aufgegeben. Du hast eigentlich gut angefangen. Ich fand es bei dir interessant, dass du dich eben auf den Patrick Stewart-Teil der Frage konzentriert hast und auch durchaus, also ich glaube, hier waren alle ernsthaft am Tisch, aber du warst vielleicht noch ernsthafter als manche andere in dieser Runde. Was? Bei dir fehlte so ein bisschen noch dann das Payoff zu deinem Aufbau. Also es hat mich auch nicht so ganz überzeugt, warum jetzt Emilia Clarke. Das war dann eben, du hast versucht, sie mit Patrick Stewart zu vergleichen und hast ihr ein ähnliches Kaliber und ähnliche Frauenkarte Fähigkeiten.
Nicht spielen, das
nee, wolltest das du nicht, aber du
deswegen hat auch niemand von uns was dazu gesagt.
Ich habe darauf gewartet, dass du sie spielst.
Nee, ich hätte eigentlich eher erwartet, ein bisschen konkreter, warum ausgerechnet sie? Hättest du noch ein bisschen mehr über Schauspieltalent und über gewisse Fähigkeiten argumentiert, dann wäre das gar nicht so einfach gewesen. Aber interessant, dass du dann halt selber irgendwie das Handtuch geworfen hast. Ich weiß gar nicht, wo soll ich denn hier weitermachen? Nikolas,
das hatten wir doch so abgesprochen, dass der Henning, wenn er Kandidat ist, dass er dann halt auf jeden Fall
weiter... Du kriegst einen Fünfer nachher, oder super.
Das macht ihr untereinander aus, da habe ich keine Aktien drin. Bei Nikolas war es auch sehr interessant, dass du im Grunde genommen der Einzige warst, der gesagt hast, ja, ich gönne die Rolle auch derjenigen Person, aber dann hast du wieder einen schönen Bogen über den Inhalt. Also du hast eigentlich die Rolle sehr gut beschrieben und ich möchte auch gerne ein Poop-Emoji in einer Existenzkrise sehen in einem Film. Vielleicht ist das ein Potenzial fürs Reboot des Filmes in 3 Jahren oder so.
Spin-off.
Fortsetzung, was, ja, gerne ein Spin-off mit Patrick Stewart oder Eddie Redmayne in der Hauptrolle. Warum nicht? Du hast die Tragik der Rolle betont. Das waren alles sehr, sehr schöne Argumente. Aber ich kann diesen Punkt nur an Henning ausstellen. Aber auch da, ja, deine Antwort ist im Konkreten sehr interessant, aber die Art und Weise, wie du es geschafft hast, diese Antwort hier auch an den Tisch zu bringen, fand ich gut, weil du einen sehr schönen Spannungsbogen in deiner Argumentation aufgebaut hast. Ich habe da nämlich auch schon gesehen, dass der Schuss nach hinten hätte losgehen können. Du hast
natürlich.
Du hast eine Erwartungshaltung aufgebaut, ja, und die hast du dann aber auch eingelöst. Du hast es geschafft, dann eben, weil du gesagt hast, es braucht Erfahrung in der Rolle, es braucht Wandelbarkeit, es braucht Humor, all diese Faktoren hast du dann aber auch wieder auf Kessler bezogen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du dann einfach nur den Namen droppst und dann sagst so, fertig. Also in der Argumentation war das alles schon schön. Und ich glaube, du hast dir auch die meiste Mühe bei der Beantwortung dieser Frage gemacht. Deswegen gibt es Bonuspunkte, Fleißpunkte, was auch immer es ist. Aber es ist ein Punkt, der geht an Henning. Achso, ich muss hier drücken, ne? Ich mache hier nochmal den.
Sehr gut. Ich empfehle euch allen, meine Folge Kessler ist zu gucken. Es ist schrecklich. Das Ziel, das Ende ist ja, also das ist immer so 20 Minuten oder ich glaube, es gibt 40 Minuten, 30 Minuten, hat er so eine Pinnwand wie bei CSI oder so, wo er die Biografie seines Prominenten ermittelt und versucht, die ganze Lebensgeschichte von dem rauszukriegen. Und in den letzten 10 Minuten kommt dann dieser Prominente rein und trifft dann ihn, der so ganz schlecht wie der geschminkt ist. Und dann interviewt der Prominente Michael Kessler. Und Michael Kessler muss beweisen, wie viel er über diese Person kennt, indem er sie natürlich auch stimmlich nachmacht.
Gut, dass du das jetzt erst gebracht hast. Weil
eigentlich das habe ich auch nie erzählt.
Ja, weil eigentlich ist das ja das beste Gegenargument. Ja, aber okay. Auf jeden
Fall. Gut, dass ihr das nie geguckt habt. Danke.
Sehr gut. Wir machen aber jetzt weiter mit Henning, mit Nikolas. Alex, du bleibst ja noch hier. Du wirst mir ein bisschen helfen. Da bin ich schon sehr froh drum, dass ich das nicht mal so komplett allein entscheiden muss. Wir machen uns ein bisschen locker. Es geht jetzt in die Blitzfragerunde.
Blitzfragerunde.
Es wird dunkel am Berliner Himmel. Ein Gewitter zieht auf.
Es wird Night on Earth.
Kann man so sagen, ja. Wir machen weiter mit Fragen, die jetzt für die Kandidaten unvorbereitet kommen. Wie war nochmal das Prozedere, Henning? Das musst du mir jetzt auch nochmal erklären.
In den Blitzfragerunden läuft es wie folgt. Wir werden jetzt gleich Fragen beantworten müssen, die wir A nicht kennen und die noch gegen die Zeit diskutiert werden müssen. Dabei läuft es so, Christian wird gleich Fragen stellen, die wir nicht kennen. Und wer von uns beiden zuerst eine Antwort nennt, fängt an, hat dann 20 Sekunden Argumentationszeit, dann hat der andere 20 Sekunden Argumentationszeit und dann das gleiche nochmal mit 10 Sekunden. Wir haben jeder 2 Runden, einmal 20 und einmal 10 Sekunden und danach wird Christian sein Urteil fällen.
Ja. Genau, so machen wir das einfach.
Gemeinsam mit seinem Kumpel Alex.
Schön, ja, ja, ja.
Ja, natürlich, schön.
Ja, Zeit ist jetzt ein Faktor und das Unbekannte ist ein Faktor. Ich fange einfach mal an. Henning hat es gerade eben schon erwähnt. Es geht jetzt erstmal darum, ihr müsst jetzt spontan diese Antworten liefern. Ihr könnt euch da auch ein bisschen Zeit lassen. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ist nicht immer klug, sofort was zu sagen, weil man manchmal sich so ein Eigentor schießt mit so einer Antwort, die man dann schwer zu begründen hat, aber so wird es funktionieren. Erst kriegen wir beide Antworten und dann geht es los mit Zeit und mit Argumenten. Also erstmal die Frage hören und dann schauen wir mal. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wir hatten jetzt über The Dark Tower, der keine guten Kritiken bekommen hat, geredet. Wir haben jetzt irgendwie den Emoji-Film. Ich habe das Gefühl, dass der Kinosommer im Jahr 2017 ein bisschen lau ist. Irgendwie sind da jetzt nicht so die Kracher unterwegs. Habe ich mir gedacht, welcher ältere Film, also der schon mal im Kino lief, sollte wieder im Kino laufen, damit der Kinosommer so richtig durch die Decke geht?
Also wir reden von einem Sommerblockbuster vergangener Jahre, der neu ins Kino gebracht wird und da neu inszeniert wird.
Eigentlich geht es eher darum, den gleichen Film noch mal im Kino zu zeigen, um sagen zu können,
das Kinoprogramm soll sagen, den zeigen wir jetzt wieder, weil der bessere Sommerfilm ist.
Genau. Okay. Und weil er den ganzen Sommer besser macht.
Jurassic Park.
Soll ich auch gleich oder erst?
Genau.
Okay. Mad Max Fury Road.
Interessant, interessant. Okay, jetzt muss ich hier, ach, das ist jetzt auch wieder dieses Multitasking. Henning fängt an, er hat zuerst die Antwort geliefert. Henning hat jetzt 20 Sekunden Zeit. Die Zeit läuft, wenn du anfängst zu reden.
Mhm. Ich mache mir mal ein paar Notizen.
Hast noch 20 Sekunden Zeit für die Antwort, Henning. So viele Notizen, ne? Ich glaube, es ist immer noch für die GEMA nicht cool, wenn wir jetzt Jeopardy singen würden. Aber ich habe so das Bedürfnis
dazu. Das ist okay, aber ich kann auch anfangen.
Ja, dann mach das doch mal.
Jurassic Park hat nicht zu Unrecht hier schon mal die Frage des besten Sommerfilms aller Zeiten gewonnen. Jurassic Park weiß, wie man einen Sommerblockbuster inszeniert, der für jedes Alter da ist, der eine ikonische Welt geschafft hat, die auch 20 Jahre danach noch besteht, deshalb kann man ihn heute wieder reinbringen. Die Erinnerungen sind schon verblasst im Gegensatz zu Fury Road und er ist der perfekte Sommerfilm, habe ich das schon mal gesagt.
Ich glaube, das hast du schon mal gesagt, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Jetzt hat Nicolas 20 Sekunden Zeit, um sein Eröffnungsplädoyer zu liefern. Du darfst nur nicht angreifen, du musst uns erstmal überzeugen, warum.
Ach so, Fury Road? Oder? Er könnte beides, er kann das machen.
Okay. Dann nehme ich das zurück, aber du hast 20 Sekunden, wenn du anfängst.
Okay, ich denke, dass die Erinnerung an Jurassic Park überhaupt nicht verblasst ist, weil der Film läuft im Fernsehen und den haben alle schon tausendmal gesehen. Der ist ein tolles Erlebnis im Kino, aber ich glaube halt, der lief jetzt auch schon vor 2-3 Jahren nochmal in der 3D-Aufführung. Wir kennen alle Jurassic Park, wir müssen ihn nicht unbedingt nochmal sehen. Mad Max Fury Road ist der beste Actionfilm der Dekade. Der lief letztes Jahr im Kino. Leute, die den im Kino nicht gesehen haben, ärgern sich, dass sie den verpasst haben und würden ihn gerne nochmal schauen jetzt.
So, das waren die ersten Runden. Jetzt kommen wir nochmal mit 10 Sekunden, einem Konter. Jetzt wird's spannend. Henning, die Zeit läuft, wenn du anfängst.
Du hast den besten Film dieser Dekade, ich habe den besten Film der letzten 30 Jahre. Fury Road ist ganz okay, wenn man ihn aber zweimal guckt, merkt man, dass der Plot sehr dünn ist. Ich würde ihn nicht nochmal gucken wollen. Jurassic Park ist einfach der perfekte Blockbuster und die Puppen und die ganzen Dino-Welt sollte man heute sich einfach nochmal angucken.
Mhm. Der Plot zu Mad Max Fury Road mag dünn sein, aber er erzählt trotzdem super viel über seine Optik visuell und wie er sich voran bewegt. Es ist nicht ein dünner erzählerischer Film im Gegensatz zu Jurassic Park.
Ach nee.
Wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage. Alex, was ist so dein Bauchgefühl? Ich konnte mir hier keine Notizen machen, ich muss mich jetzt auf deine Notizen verlassen.
Also man muss natürlich wirklich leider sagen, dass Nicolas in der zweiten Runde einfach nur noch so gestrampelt hat und deswegen glaube ich da gegen dieses Totschlagargument, ich habe halt den besten Film der letzten 30 Jahre irgendwie nicht angekommen ist, obwohl ich persönlich größere Sympathien für Mad Max hätte tatsächlich, aber ich finde, der Punkt sollte an Henning gehen.
Ja, ich musste mich auch da ein bisschen von der Antwort wieder trennen, das ist so dieses, wenn die Antwort hörst, ja klar, aber in der Begründung liegt ja hier die Würze. Aber, also ja, der Punkt wird an Henning gehen, aber ich muss auch sagen, Henning war auch ein bisschen zu sehr, ist ein guter Film. Das hat er, glaube ich, dreimal gesagt. Aber
ich habe auch einfach nur dran gedacht, was hat hier nochmal gewonnen? Bester Sommerfilm, den nehme ich.
Hey, das ist ein gutes Argument. Gutes Argument von Nicolas fand ich, dass die Leute, die ihn letztes Jahr verpasst haben, jetzt nochmal die
Ja, das war ein gutes Argument.
Die ärgern sich alle, dass sie den nicht im Kino gesehen haben.
Ja, aber der Punkt ist schon verteilt. Henning, du bist leicht in der Führung um einen Punkt.
Jo.
So, Jingles haben wir keine mehr, sondern wir machen direkt weiter.
Aber der Nicolas ist ein Der macht's einem nicht leicht.
Ja, ich merke hier auch schon so latente Wolverine-Krallen, die hier gleich ausfahren. Also, wir müssen mal gucken.
Es liegen Funken in der Luft, auf jeden Fall.
Ja. Machen wir weiter mit der zweiten Frage in der, was sind wir denn hier in der Blitzrunde? Ist ein bisschen die Gegenfrage dazu. Wenn ich gerade gesagt habe, ist eher ein lauer Kinosommer in diesem Jahr, dann könnte man ja auch einfach mal fragen, welcher ist denn der beste Kinofilm im Kinosommer 2017?
Planet der Affen Survival.
Meinst du jetzt Sommerfilme oder Filme des ganzen Jahres?
Sommerfilm.
Baby Driver.
Interessant, interessant. Ihr habt jetzt wieder 20 Sekunden. Nicolas fängt an. Er hat zuerst die Antwort geliefert. Ich starte die Zeit, wenn du anfängst zu reden.
Planet der Affen, der neue, ist wahnsinnig emotional, hat wahnsinnig spannende moralische Problemfragen, hat mich emotional komplett plattgewalzt im Gegensatz zu Baby Driver, von dem ich sehr enttäuscht war, weil ich ein großer Edgar Wright-Fan bin. Den fand ich weder virtuos noch besonders spannend, noch hatte der besonders interessante Figuren im Gegensatz zu Planet der Affen. Planet der Affen ist auch ein fantastischer Trilogieabschluss für die Trilogie, also nicht nur als Einzelfilm.
Henning, bei dir das gleiche Prinzip. Es geht los, wenn du anfängst.
Du hast einen sehr guten Film dargestellt, der irgendwann im Jahr laufen können. Ich habe aber den perfekten Sommerfilm. Planet der Affen ist mir viel zu schwer für einen Sommerfilm. Wenn ich ins Kino gehen möchte, möchte ich perfekt inszenierte, lockere Unterhaltung, und das bietet Baby Driver. Mit jeder Szene, mit jedem geschnittenen Schnitt, mit jedem Lied, den es benutzt, ist es der perfekte Sommerfilm.
Gut. Es wird überlegt. Wie kann man da kontern? Nikolas, du bist jetzt an der Reihe und es ist gleich 10 Sekunden Zeit dazu.
Bei Unterhaltung geht es für mich um gute Charaktere, dass ich mit denen mitfiebere. Bei Baby Driver habe ich nicht mitgefiebert, weil die Charaktere total austauschbare Hüllen sind. Planet der Affen hat unglaublich emotionale Figuren, mit denen ich mitfiebere und deswegen auch Spaß habe, auch wenn sie düster ist.
Henning schreibt. da bin ich jetzt aber gespannt.
Ja. Baby ist überhaupt kein flacher Charakter. Er ist ein wahnsinnig tiefer Charakter, der mitten in der Adoleszenz steckt und lernen muss, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Moral, fürs eigene Handeln. Und ich will den Sommer... Entschuldigung. Ja, das war eh ein blödes Argument, aber ich will selber doch im Sommer mit dem Auto irgendwo hinfahren und da inspiriert mich der Film.
Das kann man leider nicht mehr zählen, weil die Zeit abgelaufen ist. Alex?
Achso, ich muss das jetzt immer machen, oder was?
Nö, ich möchte erst mal hören, was so deine Reaktion ist. Das kann, auch wenn ich vielleicht gar nichts überzeugt habe, das ist ja auch eine Reaktion.
Ich finde, dass es kein überzeugendes Argument ist, dass der Sommerfilm möglichst flach sein sollte, sozusagen. Und deswegen fand ich da jetzt Nikolas etwas besser. Aber eigentlich sind die beiden, also es kam jetzt von...
Es geht nicht um die Filme, es geht um die Argumentation. Deswegen sag ich
ja, die Argumente waren halt auf beiden Seiten relativ dünn, würde ich sagen, und es ist schwer. Mir fällt es schwer, da jetzt eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Aber allein schon, dass Henning am Ende nicht mehr so richtig zum Zug gekommen ist und sich nur so in Rechtfertigung verstrickt hat, finde ich, würde ich sagen, eher der Punkt für Nikolas.
Dann sind wir da einer Meinung. Also bei Henning habe ich halt, das war der Pluspunkt bei dir, du hast dich auf dieses Sommerelement auch ein bisschen bezogen. Du hast versucht zu sagen, ja, was ist denn, ne, egal wie man es definiert, aber du hast versucht, Kinosommerfilm irgendwie zu definieren, fand ich gut. Nikolas hat halt das Beste rausgezogen, dieses wieder den Begriff, was ist denn das Beste? Du hast gesagt, es geht um den besten Film irgendwie auch, hast dich da halt drauf konzentriert, aber ich fand auch bei dir, du warst ein bisschen stärker einfach in der Argumentation. Du hast stark argumentiert, du hast stark gegenargumentiert, ja. Und Henning ist am Ende dann tatsächlich leider die Puste ausgegangen. Hättest du nochmal 10 Sekunden mehr gehabt und hättest zu Ende reden können, dann wäre es vielleicht ein bisschen, weißt du? Aber so geht der Punkt an Nikolas.
Ich muss auch sagen, ich habe Planet der Affen noch nicht gesehen und ich finde Baby Driver ja auch nicht so gut, aber ich sehe es ja genauso wie du.
Hattest du dir denn diese Antwort?
Ich glaube, von Sommerkomödie war es für mich, glaube ich, die lockerste, frischeste sozusagen.
War das denn jetzt überhaupt eine Antwort, die du gegeben hast, mit der du zufrieden warst? Oder war das eher so, scheiße, mir muss irgendwas einfallen und
Das lasse ich offen, das wird ein Mysterium bleiben. Nein, ich bin kein großer Baby Driver-Fan, aber ich finde den Kinosommer auch nicht so doll bis jetzt.
Ja, schwierig.
Diese Sommereinschränkung, meine Lieblingsfilme des Jahres waren im Frühling, deshalb hatte ich da so ein paar Probleme. Mhm.
Dann kommen wir zur dritten Blitzfrage. Es ist immer noch spannend. Es gibt 3 Punkte gegen 3 Punkte. Ich glaube, das wird ein erbitterter Kampf hier bis zum Schluss. Ich möchte aber natürlich, weil ich ja auch gewisse Tropes und Quoten hier selber erfüllen muss in diesem Format und es bisher noch nicht getan habe, habe ich mir eine ultimative Second-Unit-Frage ausgedacht, die folgendermaßen heißt: Welche Superheldin sollte von Emma Stone gespielt werden?
Squirrel Girl.
Oh Gott. Fuck it. Catwoman.
Okay, wir haben 2 Antworten. Jetzt geht es natürlich um die Begründung dieser Antworten. Henning, du fängst an, wenn du anfängst.
Wie mein werter Kollege Adam schon mal hier gepitcht hat, wäre der perfekte Superheldinnen-Film, den wir noch nicht haben und den wir noch nie gesehen haben, Squirrel Girl. Sie ist in den Comics einfach wahnsinnig beliebt. Emma Stone würde mit ihrer ganzen Erscheinung diesen Charakter einfach perfekt prägen. Dazu ein Drehbuch von Wes Anderson, das Adam auch schon gebucht hat. Wir haben einfach den perfekten Squirrel Girl-Film. Mhm.
Dann gehen die 20 Sekunden an Nikolas.
Ich denke, Emma Stone wäre eine gute Catwoman, weil die Figur sich darüber definiert, dass sie einerseits dieses anzüglich-erotische, aber auch dieses Verspielte hat. Und ich finde, Emma Stone hat uns in La La Land gezeigt, dass sie das beides kann. Sie kann einerseits irgendwie so sexy, verführerisch vielleicht ein bisschen sein, aber sie hat auch immer noch dieses verspielte, naive, süße irgendwie und das kommt gut zusammen mit der Figur Catwoman.
Interessant, interessant. Damit haben wir die ersten 20 Sekunden, damit haben wir die Eröffnung, Henning. Hast du, kannst du?
Ja. Du sagst, das ist süß und verspielt. Catwoman ist nicht süß und verspielt. Catwoman ist eine eiskalte Diebin, die in Gotham City für Unruhe sorgt. Squirrel Girl ist die perfekte Mischung aus Held und Süßsein und Emma Stone.
Ich finde durchaus, dass Catwoman was Verspieltes hat. Sie ist ja schließlich so katzenhaft, muss sich so anschmiegen, wie umschnurren ihre Gegner. Und ich glaube, dass Emma Stone das machen könnte. Aber gleichzeitig kann sie auch richtig zuschlagen.
Darf ich dich wieder fragen, Alex?
Ja, oder? Das war ziemlich eindeutig diesmal. Henning hatte eigentlich kein Argument. Also vor allen Dingen in seinem ersten Beitrag hat er eigentlich nur darauf rekurriert, was irgendwelche anderen Leute hier im Podcast sich mal überlegt haben. Und das fand ich irgendwie nicht so stark. Da fand ich, Nicolas sehr viel besser von Emma Stones schauspielerischen Fähigkeiten sozusagen abgeleitet, dass sie für eine bestimmte Rolle gut geeignet wäre.
Ich habe aber kein Gegenargument gegen Squirrel Girl gehört, möchte ich da kurz einwenden.
Ja, aber ich würde auch eher sagen, dass das Gegenargument gegen Nicolas Antwort auch nicht unbedingt ein Gegenargument war. Also ich bin da auch der Meinung, der Punkt geht an Nicolas, genau aus dem Grund. Das war halt schon gleich in der Eröffnung ein bisschen Potenzial verschenkt, weil eine zitierte Antwort im Grunde genommen dahinter steckte. Finde ich nicht so gut, wie eben komplett originell zu sein.
Ist auch völlig richtig. Ich wollte das vor allem Adam widmen. Lieben Gruß. Ich wollte deine Squirrel-Girl-Idee nochmal aufgreifen.
Und ich möchte anmerken,
kenne auch keinen Comic davon. Das war schwierig.
Und ich muss anmerken, dass ich auf gar keinen Fall Emma Stone als Catwoman sehen möchte.
Also ich schon. Das hat mir jetzt wirklich... Ich glaube sogar,
Supergirl und Spider-Gwen ist eigentlich... Eigentlich ist ja Spider-Gwen so...
Squirrel-Girl ist doch auch längst besetzt. Aubrey Plaza hat doch gesagt, sie will das spielen.
Ja. Wirklich? Aber das kann ich mir schlechter vorstellen. Jetzt mal ernsthaft.
Oder nee, nicht Aubrey Plaza. Nee, Dings hier. Pitch Perfect.
Ah, Anna Kendrick.
Ah, okay. Aber, ich glaube, ein großer Fanwunsch ist auch wirklich Spider-Gwen, aber die wird nie in nächster Zeit zu einem Film kommen, glaube ich.
Gut, haben wir damit auch irgendwie das Trinkspiel abgeschlossen und gehen dann in die vierte Frage und die rekurriert ein bisschen auf The Dark Tower. In The Dark Tower spielt Matthew McConaughey, glaube ich, den Bösewichten, was mich zumindest erstmal ein bisschen aufgeschreckt hat, weil das durchaus interessant klingt. Scheint er jetzt nicht so geglückt zu sein in dem Film. Deswegen die Frage, welchen Bösewichten sollte Matthew McConaughey als nächstes spielen? Stirnrunzeln. Atemübungen.
Das ist gar nicht so leicht, ey.
Das ist vielleicht auch so eine Frage, wer zuerst
steht. Den Riddler.
Muss das jetzt eine spezifische Figur sein? Oder kann es auch einfach... Also ich würde jetzt sagen, den Psychokiller im nächsten David Fincher-Film.
Ist okay. Nehme ich an. Henning war zuerst. Henning fängt an mit 20 Sekunden. Achso, ich muss erwarten, bis du loslegst. Natürlich.
Der nächste Batman-Film wird ein Detektivfilm. Und welcher Schurke könnte da besser geeignet sein als der Riddler, der einfach der perfekte Strippenzieher ist? Erstens, Matthew McConaughey weiß es perfekt, so eine gewisse Mysteriosität, so eine gewisse dunkle Seite mitzubringen, die aber immer ein charmantes Äußeres hat. Und das würde einfach beim Riddler perfekt passen. Riddler. Mysteriosität, habe ich mir gerade ausgedacht,
das Wort. Das ist auch ein gutes Wort. Das kommt in Duden.
Okay, was ich bis jetzt gesehen habe für Matthew McConaughey aus The Dark Tower, sieht total albern aus, weil er irgendwie, finde ich, dieses Chargieren als Bösewicht überhaupt gar nicht gut hinkriegt. Deswegen möchte ich ihn lieber wirklich sehen als Psychokiller mit einer super dunklen Seite. Die hat uns, glaube ich, auch schon gezeigt in True Detective. Ich finde es total langweilig, ihn jetzt wieder als Superheldenbösewicht zu besetzen, weil das macht ja anscheinend jeder gute Charakterdarsteller jetzt, wo er nichts zu tun kriegt. Und so crazy sehe ich ihn irgendwie auch nicht.
Schwierig.
Gibt es das, was man als Dead Air bezeichnet, glaube ich, so
im Radio? Ja, das kann man ja. Ich lasse das gerne so stehen. Ich versuche nämlich jetzt auch die ganze Zeit zu überlegen, was wäre jetzt meine Antwort? Wie würde ich da jetzt gegenhalten?
Was du für mich beschreibst, klingt nach Christian Bale in American Psycho. Das haben wir alles schon mal gesehen. Ich dagegen, erstens hat Matthew McConaughey noch nie einen Superhelden gespielt und der Riddler wäre die perfekte Rolle. Habe ich schon gesagt, dass er das beides alles so gut kann. Ich wiederhole mich und ich will trotzdem gewinnen, weil sonst hat Niklas gewonnen. Scheiße. Ja, hau rein das Ding.
Ich möchte Matthew McConaughey nicht in einem grünen Strampelanzug sehen. Ich möchte ihn in einer wirklich düsteren, ernsthaften, seriösen Rolle sehen, wo er mir Angst macht, weil ich glaube, das hat er in sich, hat er mir gezeigt in True Detective.
Okay.
Klingel funktioniert nicht.
Nee, ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie sie geht. Aber Alex, was meinst du?
Naja,
ist also, das so offensichtlich, wie es sich gerade anfühlt?
Na,
oder?
Ja, naja, irgendwie, Henning hat zwischendurch hingeschmissen. Das wirkt nie besonders souverän.
Was?
Kann ich aus... Also ich habe das schon mal bei jemand anderem auch erlebt, der hingeschmissen hat. Weil
ach, ist das so?
Freund von mir, dem ist das mal passiert. Und aber ich finde auch, man muss schon sagen, dass auf jeden Fall Nicolas am Ende nur irgendwie das auch nochmal ein Argument wiederholt hat, was er schon mal gesagt hat, nämlich True Detective. Also ganz so stark war das nicht. Insofern, ich sehe so ein bisschen den Putt. Du müsstest vielleicht den Tiebreaker spielen.
Schwierig. Schwierig. Bei Henning war es in der Eröffnung, dass er uns erstmal fast 10 Sekunden lang den Riddler erklärt hat.
Naja, ich habe halt erklärt, warum das nicht nur, warum es auch der perfekte Schurke für den nächsten Batman-Film ist.
Ja, aber ich weiß halt eben nicht, also du hast dann auch wieder den
Film
Bezug.
Dieser existierte nicht, den Nicolas beschrieben hat.
Korrekt, du hast halt den Bezug dann, also du hast die Rolle aufgebaut und Bezug genommen. Also das ist schon okay, aber am Anfang war ich ein bisschen irritiert. Bei Nicolas, klar, ist das alles ein bisschen schwammiger. Du hast zwischendurch auch noch gekontert. Also du hast dich, ich habe das Gefühl, dass es bei dir besser funktionierte zu kontern als irgendwie bei Henning.
Also ich finde, Henning hätte sein Argument besser machen können einfach für diese spezielle Figur.
Ja. Ich. Und wie verteilen wir jetzt den Punkt? Das ist die Schwierigkeit. Den
kriegt Nicolas.
Gut, dann beuge ich mich einfach mal und sage, Nicolas, Glückwunsch.
Oh, stimmt, ja.
Damit geht das komplette Spiel alles bis hierhin an Nicolas. Und das hat er sich verdient.
Boah, ist das schwer. Mit Fragen rotten. Vor allem, erstens, du musst eine Antwort finden, dann brauchst du Argumente und du hast keine Ahnung, wie weit die Zeit ist. Ey, es ist Wahnsinn, echt. Okay. Jetzt
Henning,
weiß ich,
erzähl.
Was ihr so durchmacht.
Ja, erzähl mal, wie ist denn das?
Ja, es ist echt, echt spannend irgendwie, auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr aufregend, mal hier zu sitzen. Es ist eine ganz andere Nummer. Es ist sehr heiß, aber ich finde, es macht auch sehr viel Spaß. Irgendwie macht es auch sehr viel Spaß, dann so hier zu sitzen und auf den Konter des Gegners zu warten. Und es ist wirklich wie so ein Schlagabtausch. Man weiß nicht, was kommt und wie wird man darauf reagieren. Und das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Jetzt weiß ich, was ihr durchmacht.
Ich fand es extrem interessant in der heutigen Sendung, dass es am Anfang noch so ein bisschen so aussah, als würde Nicolas irgendwie so nicht so ganz anhalten können gegen zwei so Großmäuler wie Henning und mich. Aber genau die Tatsache, dass er bis zum Ende cool geblieben ist, glaube ich, hat dann im Endeffekt dafür gesorgt, dass er vollkommen verdient hier den Sieg nach Hause getragen
hat. Ich habe sogar nach der zweiten Runde gesagt, jetzt laufe ich langsam warm.
Ja, stimmt.
Und er hat nicht gelogen.
Ja, das war echt auch sehr, sehr schwierig, in dieser Rolle hier zu sitzen. Also unabhängig von den ganzen Abläufen, die ich, glaube ich, immer noch nicht so ganz verstanden habe, wann welcher Jingle kommt. Aber
hast du super gemacht. Hä? Ich glaube, du hast alle Jingles richtig gesetzt. Ich habe eine Jingle-Liste hier. Ja, alles richtig.
Okay, danke schön. Aber es ist echt schwierig. Das habe ich jetzt echt noch mal gemerkt. Das ist sehr interessant und sehr schön, weil ich sitze sonst auf der anderen Seite. Aber noch mal wirklich die Trennung von Antwort und Begründung auf dieser Seite zu erfahren. Weil, wie schon öfter erwähnt, am liebsten hätte ich bei manchen Antworten alles eingepackt und gesagt, richtige Antwort, aber wenn sie halt irgendwie nicht untermauert wird, dann, ne, deswegen gar nicht so einfach hier zu sitzen, gar nicht so einfach das ganze Ding hier irgendwie zu wuppen und vor allen Dingen dann auch noch Punkte zu verteilen. Also ich weiß nicht, wie du das machst, Henning, aber können wir das nächste Mal wieder tauschen? Darf ich wieder ja, auf der anderen Seite sitzen und du hier?
Sehr gerne, ja. Gut. Aber du hast dich wirklich, ich finde, du hast das sehr gut gemacht, du hast auch sehr gut deine Begründung dargelegt und also
Das hoffe ich. Das ist auch schwierig irgendwie. Ich
bin schon ein bisschen stolz.
Ach, danke schön, Henning. Oh, jetzt gehe ich auch gehobenen Hauptes nach Hause. Das ist schön. Ja, erzählt doch noch mal, was ihr vielleicht irgendwie den Leuten da draußen noch so mitgeben wollt auf den letzten Metern aus dieser Sendung. Gibt es irgendetwas, das ist jetzt so dieser Self-Plug, das ist die unbezahlte Werbung, die man für sich selber machen darf. Alex, steht bei dir irgendwas an? Du hast zuletzt über, was war das, übers Fansein geschrieben.
Ich habe zuletzt übers Fansein geschrieben. Das ist auch ein Artikel, der schon viel diskutiert wurde. Ich freue mich trotzdem über alle Leute, die noch weiter mitdiskutieren. Ob man, dass ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich kein richtiger Fan von nichts und finde es gleichzeitig so ein bisschen gut und auch ein bisschen schade. In der nächsten Ausgabe von EPD Film gibt es einen Artikel von mir über Filmtourismus. Und da freue ich mich sehr, dass ich den schreiben durfte. Also geht doch vielleicht mal zum nächsten Bahnhofskiosk und holt euch die nächste Ausgabe dieser großartigen Filmzeitschrift, die viel zu wenig gelesen wird. Auf Papier.
Sehr schön, sehr schön. Schön analog. Nikolas.
Schreiben habe ich jetzt leider in Zukunft nicht, aber mein guter Freund Hadi Zaubitzer, der auch schon öfter mal hier zu Besuch war in der Show, hat als Uni-Bewerbung einen Kurzfilm gedreht, der heißt Die andere Farbe. Den findet ihr auf YouTube und auf seinem Twitter-Account @HadiMazing, wo ich als Darsteller mitgewirkt habe, gemeinsam mit auch einem guten Freund Alexander Börste. Und ich denke, es freut mich auch sehr, aber ich glaube, es wird Hadi noch mehr freuen, wenn ihr euch den anschaut. Und
Hadi ist schon glücklich, dass die Antwort Stand by Me gewonnen hat.
Also, ja, ich hätte fast ihm einen Shoutout noch gegeben, als ich dann die Antwort gewonnen habe.
Der ist jetzt ja quasi indirekterweise.
Den hat er schon gehört, den musstest du nicht aussprechen. Naja.
Ja, also schaut da gerne rein, es ist echt ein toller Kurzfilm geworden, kann ich sagen.
Henning, du wirst ihn ja auch verlinken in den Show.
Genau, das wollte ich jetzt auch als erstes sagen. Ich werde auf jeden Fall den Artikel von Alex und auch, oder vielleicht auch nicht.
Bei mir wird's, achso, dem Fan, ja gut, die EPD-Film-Sache ist halt.
Nee, genau, Phantom-Artikel und auch den Film werde ich in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, also über Cinematic Smash Brothers. Ansonsten, ja klar, also normalerweise sitze ich da, wo Christian sitzt, macht die Cinematic Smash Brothers. Wie wir schon angekündigt haben, wird jetzt im August, weil Christian Urlaub macht, noch eine Second-Unit-Spezialausgabe kommen, in der ich mit Robert Baron über 7 Minuten nach Mitternacht reden werde, der mir sehr am Herzen liegt und für mich einer der besten Filme nach deutschem Startdatum des Jahres ist. Da könnt ihr euch drauf freuen. Dann kann ich ja hier noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir immer sehr gerne uns freuen, wenn wir für die Cinematic Smash Brothers bei iTunes Abos oder Sterne oder bei Patreon so ein bisschen Unterstützung bekommen. Und mein privater Twitter-Account heißt JimmyTweetBoy. Das war's.
Genau, das unterstütze ich auch sehr gerne, gerade was iTunes angeht. Was viele einfach nicht wissen, da sind diese Bewertungen einfach gut, um so einen Podcast ein bisschen nach oben zu spielen. Diese komischen iTunes-Charts sind halt leider sehr wichtig und sehr undurchsichtig und deswegen kann man das immer so ein bisschen, je mehr Bewertungen so ein Podcast kriegt, desto besser ist er gelistet und davon haben wir alle was. Henning, du hast es ja auch schon angedeutet, ich bin normalerweise in der Second Unit unterwegs. Da steht jetzt eine Episode zu Dunkirk noch aus, die jetzt, glaube ich, sogar relativ ähnlich zu diesem Podcast erscheinen wird und dann geht's in den Urlaub und dann haben da eben andere, wie zum Beispiel Henning, so ein bisschen das Haus gestürmt und die Second Unit übernommen und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, das ist dann eher in der zweiten Augusthälfte zu hören.
Mir ist gerade was aufgefallen und zwar ist das ja so, wir haben ja für diese Plätze, die wir hier erlangen, kriegen wir ja auch immer Punkte und jetzt hat ja quasi Nikolas 3 Punkte, ich habe 2 Punkte und Alex hat 1 Punkt. Das Problem ist, mir bringen diese Punkte nichts. Ich habe am Ende, wollen wir ein großes Finale machen, deshalb denke ich mir, ich schenke einen an Alex und ich schenke einen an dich, Christian, und dann kriegt ihr jeder einen Punkt.
Okay. Nehmen wir.
Na gut. Das ist aber sehr dankbar. Ja, du hast ja schon 3, Nikolas.
Ich hätte auch noch 2.
Ich finde es eigentlich, so kann ich meinen Punkt wieder zurückschenken? Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn du mit 1 Punkt am Ende deiner Tabelle stehen würdest.
Aber es wird wirklich, das Finale, das ich plane, da wird das keine.
Klar, es hat keine Auswirkungen, dass du, aber.
Also gut, ihr müsst sie nicht annehmen, aber ich finde, ihr habt das beide sehr gut gemacht. Es ist ein Geschenk. Und einem geschenkten Gaul.
Hast du recht. Verbleiben wir so, Henning. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns, wir hören uns, wir lesen uns in diesem Internet.
Schönen Urlaub, Christian.
Danke. Ich glaube, ich werde im Kino einfach zu finden sein. Ja, mal gucken, was da so ansteht. Wir sind raus und bis zum nächsten Mal und fröhliches Fighten.
Tschüss.
Ciao.